Ich habe es angesichts der, wenn man so will, sozialen Lage erstens im Prinzip für nützlich und nötig gehalten, mal wieder über ein altes Thema zu sprechen, was vielleicht vielen geläufig ist, was die, die mal eine Marktschulung gemacht haben im K1, auch schon mal richtig systematisch durchgenommen haben, was aber aktuell wieder solche Formen annimmt und unter Selbstverständlichkeiten subsumiert wird, die man einfach nicht auf sich beruhen lassen kann, dass ich über das Thema der Lohn, das Lohnverhältnis als, wenn man so will, den gesellschaftlichen Skandal mal reden will. Sehr passend auch noch einerseits, weil wir beim letzten Mal ja über das Geld, also praktisch die andere Seite des Lohnverhältnisses geredet haben. Zweitens aber auch aktuell aus ganz anderen Gründen, wie gesagt, weil jetzt, jeder wird es ja mitgekriegt haben, mit dem GDL, mit der GDL-Affäre, also diese Eisenbahner-Auseinandersetzung, die nationale Aufregung, dass es überhaupt mal eine Mannschaft gibt, egal aus welchen Gründen, da will ich mich jetzt gar nicht drüber auslassen, die mal aus dem gängigen gewerkschaftlichen Konsens, aus dem üblichen Ritual ein Stück ausschert und Forderungen stellt und was das alles an Debatten, an Aufruhr ergeben hat. Also aus all solchen Gründen möchte ich dieses Thema hier mal wieder ein paar grundsätzlichen Überlegungen, teils altbekannt, teils vielleicht neu vorstellen. Und kann gleich sagen, also ich habe auch so einen kurzen Gliederungszettel gemacht, der ist für heute wurscht, ich sage das dann schon, die drei Punkte. Aber das läuft auf eine Zweiteilung des Themas hinaus. Also ich will heute, soweit es geht, das Lohnverhältnis als solches, die Lohnform, nach ihren verschiedenen Seiten, die darin steckenden Konsequenzen behandeln und sozusagen in einem zweiten Termin, der ja schon feststeht im Dezember, dann die dazugehörige Abteilung, nämlich die Gewerkschaft und den Sozialstaat in einer eigenen Veranstaltung zum Thema machen. Einfach deswegen, weil es dann doch so viel ist, dass das nicht in, also ich zumindest nicht in eine Sitzung habe reinpacken können. Zur Einleitung möchte ich vielleicht ein paar beliebig vermehrbare Schlaglichter einfach auf die Realität dessen werfen, was so Lohnfrage, die soziale Frage heutzutage heißt, wie es eigentlich um die Abteilung in der Gesellschaft steht, um die Mannschaft, die vom Lohn lebt und wie diese Lage wahrgenommen und besprochen wird. Und da ist es als erstes mal so eine Meldung, die vor zwei Tagen durch die Zeitung geht, gefährliche, gefühlte Niedriglöhne heißt ein Kommentar, so einfach die jährliche Statistik des Bundesarbeitsministers, der festgestellt hat, dass der Lohn so niedrig ist wie 1986. Die Menschen verdienen nicht mehr, obwohl doch der Reichtum enorm gewachsen ist. Man könnte ja auch ganz banal sagen, naja, das ist ein, wenn man so will, wurscht wie statistisch erfasst, eine Tatsachenfeststellung, dass die Masse, die vom Arbeitslohn lebt, insgesamt ärmer geworden ist. Zumindest im Verhältnis zum Reichtum und vielleicht ja auch, das wäre ja dann zu fragen, dadurch, dass der Reichtum mehr geworden ist. Vom Verhältnis zum Reichtum ist aber in den Meldungen und in den Kommentaren überhaupt nur in einer einzigen Form die Rede, nämlich die Gewinne wachsen, es ist Aufschwung, der Lohn nicht so. Geht das in Ordnung? So ungefähr, wie wenn es bloß eine Frage der Verteilung wäre, was den einen und was den anderen jeweils zusteht. Wenn es aber bloß das wäre, Statistikfanatiker, die eigentlich nichts anderes sonst zu tun haben, als mit Statistiken irgendwelche Tatsachen zu belegen, die sie eben damit belegen wollen, machen sich eine Mühsal daraus in den Kommentaren, den Aussagewert dieser Statistik in Zweifel zu ziehen. Und einfach den schlichten Sachverhalt, na offenbar ist der Lohn nicht übermäßig gestiegen, einfach zu relativieren und irgendwie wieder aufzulösen. Also die Statistik trügt mit interessanten Argumenten. Ich lese mal nur eins vor. Richtig ist aber auch, dass der Zeitungsartikel und die ihm zugrunde liegende Statistik in die Irre führen. So wird suggeriert, dass die Menschen heute ärmer wären als 1986. Tatsächlich aber ist die Kaufkraft gleich geblieben. Der Durchschnittsbürger kann sich von seinem Gehalt also genau so viele Fernseher oder Autos leisten wie seinerzeit. Da wird also im doppelten Sinn der Witz des Vergleichs angestrebt. Das Urteil, naja, man geht davon aus, dass das Leben teurer wird, dass auf der anderen Seite alles reicher wird. Also stellt man auch fest, dass die gar nicht mehr haben. Also irgendwie vergleichsweise ärmer geworden sind. Jetzt wird ja ein anderer Vergleich gewählt. Naja, irgendwie können sie sich doch noch dasselbe kaufen. Wie viel das dann für sich ist, ist wieder auch gar keine Bemerkung wert. Also 1986 zählt dann einfach, naja, da waren sie ja reich, also sind sie es jetzt vergleichsweise auch noch. Aber noch schöner, über die wahren Verhältnisse im Lande sagt diese Durchschnittsbetrachtung zudem nur wenig aus, vor allem deshalb, weil sich das Gehaltsgefüge durch die Einrichtung eines Niedriglohnsektors in den letzten 20 Jahren erheblich ausgeweitet hat. Konkret, viele Menschen verfügen heute über weniger Kaufkraft als 1986, viele andere dagegen über deutlich mehr. Also das ist schon ein Argument, das sollte man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Die massenhaft geringer Verdienenden, also der Finger zeigt drauf, na klar, eine riesige Mannschaft ist entschieden ärmer geworden, wird jetzt hier als Beweis dafür angeführt, dass man eigentlich insgesamt gar nicht davon reden kann, dass da mehr Armut eingerissen ist, weil irgendwo anders haben sich ja die Einkommen vermehrt. Also massenhaft anerkannte Billiglöhne, das soll den Lohnbefund relativieren, weil eben andere besser gestellt sind. Und noch ein Argument, das dann wiederum ratifatz, ich führe nur noch mal schnell an. Durch die Subventionierung von Minijobs und 1-Euro-Kräften züchtet sich, also der Sozialstaat, ein Heer von geringer Verdienenden heran, das den Durchschnittsverdienst nach unten zieht. Immer größere Teile des Einkommens werden dem Geldhunger der Sozialversicherungen preisgegeben. Also auch ein interessantes Argument, die Leute sind ärmer geworden, eigentlich nur dadurch, dass der Staat Löhne subventioniert, also dass er die Armutslöhne gar nicht so arm lässt, wie sie eigentlich sind, sondern mit Geld subventioniert und zweitens, dass er sich Sozialkosten leistet. Also dass der Staat Geld vom Lohn einbehält, weil er die Lebenslagen, die mit dem Lohn verbunden sind, für die Mannschaft von oben regelt, weil die Leute sonst dazu gar nicht fähig sind. Also dieser staatlich geregelte Lohnteil, der wird jetzt auf den Kopf gestellt, nämlich der Lohn wäre eigentlich höher, wenn bloß der Staat sich diese lästigen Sozialkosten nicht leisten täte. Also das landet dann wirklich bei der zynischen Forderung, der Staat soll die Sozialkosten senken, die Leute also irgendwie für ihre Notlagen mehr selber haften lassen, individuell zahlen lassen, weil dann wären sie reicher. Dabei behandelt sie der Staat ja längst so, nämlich als zu senkende Kostenbelastung, das nur nebenher. Das zu der Abteilung. Ein zweites Schlaglicht auch aktuell jetzt an der Debatte über die Regelung der Mindestlöhne da im Brief- und Post- und Paketgewerbe, nämlich die langdauernde Mindestlohndebatte. Also eine Diskussion darüber, sollte der Staat nicht generell und branchenspezifisch Lohnuntergrenzen festlegen. Und wie hoch sollen die sein? Sollen sie überhaupt sein? Aktuell bei der Post durch Politik, die Postunternehmensleitung selber und die konkurrierenden Unternehmen praktisch verhandelt, nämlich über irgendeine für alle passende Regelung, Mindestlohnregelung. Der Sachverhalt, der dem zugrunde liegt, ist ja kein Geheimnis. Da sind offenbar ziemlich flächendeckend Löhne eingerissen, von denen nicht normal zu leben ist. Lauter Lohnverhältnisse, die die Leute zumal mit Familie nicht ordentlich erhalten. Und zweitens enthält diese Debatte ja das Eingeständnis, dass der Staat nötig ist, dass es sonst gar keine Grenzen nach unten so ohne weiteres gibt, dass die Unternehmer keine respektieren und die Gewerkschaft offenbar keine durchsetzt. Also insofern ein ziemlich weitreichender negativer Offenbarungseid über das Lohnarbeitsverhältnis heute, sollte man meinen, über die sozialen Zustände im Land. In der Debatte wird die Sache ganz anders genommen. Nämlich noch nicht mal als, was ja schon zynisch genug wäre, Auftrag an den Staat, na dann zieh wenigstens mal gewisse Grenzen ein, weil es muss doch für eine elementare Absicherung der Leute gesorgt sein, wenn sie schon arbeiten. Es kann doch nicht angehen, dass es eben Working Poor gibt, dass das zu einem Normalzustand wird, Leute, die arbeiten und trotzdem erklärtermaßen nach allen hier gültigen, schon gar nicht unbescheidenen Maßstäben einfach zu wenig Geld haben, sondern diese Frage einer Lohnuntergrenze wird sofort unter einen anderen Gesichtspunkt subsumiert, nämlich die Frage, was bedeutet das, was leistet das für die Konkurrenz der Unternehmen. Also jetzt bei der Post ausdrücklich, der ausgehandelte Mindestlohn und die Debatte darüber kennt gar kein anderes Argument, als dass das alte Postmonopol ist weggefallen. Soll man jetzt, kann man jetzt, will man der Post durch Mindestlöhne, die ihren Kontrahenten, ihren Konkurrenten bestimmte Lohnkosten aufnötigen, sowas wie einen Ersatz für ihr altes, eben staatliches Postmonopol verschaffen. Die Konkurrenten umgekehrt argumentieren vom Standpunkt, das können und wollen wir uns nicht leisten, diese schäbigen 69 oder was da ausgehandelt war. Und die Politik mischt sich ein und sagt, einigt euch doch auf für alle verträgliche Untergrenzen, natürlich unterhalb dessen, was da von der Post ausgemacht worden ist. Und auch was die Debatte generell angeht, argumentieren eigentlich die Befürworter vom Mindestlohn vor allem mit einem nationalen Standortargument, und das heißt, einen Mindestlohn braucht es, um deutsche Unternehmer vor unliebsamer ausländischer Billigkonkurrenz zu schützen. Da ist also erstens unterstellt, das muss man sich mal zu Gemüte führen, dass Billigarbeiter aus anderen Ländern der Not sie dazu bereit macht, sich halt billiger zur Verfügung zu stellen, für weniger Geld zu arbeiten, selbstverständlich als solche hier eingesetzt werden. Und zweitens, dass wenn man da gewisse Grenzen einzieht, das daher kommt, weil leider Gottes und vielleicht aus gewissen übergeordneten Argumenten deutsche Unternehmen, die deutsche Arbeitskraft nicht gleich auf dieses Niveau senken sollen oder können, und dass die Unternehmen aber darunter leiden und es deswegen sowas wie eine gesetzliche Grenze vielleicht als Abhilfe für diesen Konkurrenznachteil braucht. Kaum ist das Argument in der Welt, melden sich Ablehner und sagen, na, das geht ja auf keinen Fall. Das schlägt ja den deutschen Unternehmern selber ein Konkurrenzmittel aus der Hand. Das macht für sie die Löhne zu teuer. Und es wird damit klargestellt, dass deutsche Unternehmen längst selber mit solchen Billiglöhnen, mit solchen eben Löhnen, wo es heißt, die bedrohen uns von außen, kalkulieren und agieren. Also so weit kann man mal zweierlei feststellen. Nämlich, das sind so zwei, drei Dokumente für das, was hierzulande an zivilisatorischem Fortschritt unterwegs ist. Die Lohnverhältnisse heute sind eigentlich lauter Dokumente der Rücksichtslosigkeit, also Szenarien sozialer Nöte, die mit dem Wachstum einhergehen, immerhin in einem der reichsten Länder. Und zweitens, offensichtlich haben die, die diese Verhältnisse besprechen oder betreuen, auch keine Scheu, den Marxisten recht zu geben, weil sie reden mit bemerkenswerter Direktheit vom Gegensatz vom kapitalistischen Bedarf in Sachen Lohn und Leistung und dem Bedarf der arbeitenden oder arbeitslosen Menschen, vom Gegensatz zum nationalen Wachstumsinteresse, erklären das für selbstverständlich und zum gültigen Anspruch an die Beschäftigten und Unbeschäftigten und sagen, dass denen Rücksichtnahme eigentlich, wenn, dann hauptsächlich und nur aus Gesichtspunkten höheren nationalen Wohls, unternehmerischer Konkurrenz und so weiter zustehen. Woran liegen diese Verhältnisse? Es gibt ja eine offizielle Auskunft, die insbesondere die Gewerkschaft vertritt, die heißt, naja, das sind Auswüchse, da handelt es sich um keine ordentlichen Lohnverhältnisse. Der Staat kümmert sich zu wenig darum, die Unternehmerschaft versäumt ihre sozialen Pflichten. Also da wird mit der Vorstellung argumentiert, wenn das ordentlich geregelt wäre, dieses Verhältnis, wenn es staatlich richtig betreut wäre, gewerkschaftlich umfassender und durchschlagender mitbestimmt wäre, dann ginge das schon in Ordnung. Also dann käme auch ein richtiges Verhältnis von Lohn und Leistung zustande, das würde es dann bringen. Ein gerechter Abgleich von Arbeitgeber- und Arbeitnehmerinteressen an Arbeit und Geld. Skandalöse Verhältnisse, also die, die sich für skandalös erklären, die gibt es danach eigentlich nur, weil das Lohnverhältnis nicht so ausgestaltet ist, wie es sein sollte. Und das erfährt dann auch immer mal eine gewisse öffentliche Zustimmung. Ja, es gibt unsoziale Auswüchse, um dann wieder prompt dazu überzugehen, zu der Fortsetzung. Und das ist eine gesellschaftliche Last, das belastet die Gesellschaft, das ist eine Verzerrung der Konkurrenz, das ist ein Schaden für den Standort. Deswegen, weil die Gewerkschaft so ausdrücklich auf der Trennung von Auswüchsen und ordentlich geregelt, sie ist doch ganz anders aus, rumreitet. Ein drittes Schlaglicht. Alles als Vorbemerkung für die paar Grundsätze, die ich dann erläutern will, wo kommt das her? Was liegt dem wirklich zugrunde? Also ein Schlaglicht mal auf die Regelung von Lohn und Leistung, so wie sie dann heute gewerkschaftlich mitbestimmt existieren. Ein neuer Eingruppierungsmanteltarifvertrag einer Gewerkschaft wird bei der IG Metall wird gefeiert als Errungenschaft. Die geben an mit, sie haben den Unterschied zwischen Arbeitern und Angestellten beseitigt. Sie haben endlich eine moderne, den bei ihnen inzwischen gewöhnlichen Arbeitsverhältnissen, Arbeitsplätzen angepasste, gerechte Zuordnung von Lohn und Leistung hingebracht, weil sie Beurteilungskriterien von Arbeitsplätzen ausgehandelt haben, nach denen die bewertet und dann der Lohn für solche Plätze neu bestimmt worden ist. Ich will von dem Ganzen nur ein Ergebnis aufspielen. Ich sage später noch was zu der Eigenart dieser Sorte Arbeitsplatzbewertung. Aber nur mal im Vorhinein ein Ergebnis vielleicht, das jeder mitgekriegt hat und das eigentlich für sich spricht. Nämlich nach diesem Vertrag sind die Leute neu eingruppiert worden und das Ergebnis dieser neuen von der Gewerkschaft gefeierten Leistungsgerechtigkeit ist, dass ein Großteil der neu eingestuften Lohnansprüche verliert und so behandelt wird, wie wenn die Unternehmer sie jetzt nach Leistungskriterien objektiv gesehen bisher glatt zu viel bezahlt hätten. Es ist schon verrückt, also da, wo mal gerechter Lohn wirklich ausdrücklich zum Prinzip der Auseinandersetzung zwischen Gewerkschaft und Unternehmern eine Einigung gemacht wird, wir bewerten das gerecht, was Leistung wert ist, führt es glatt zu einer groß organisierten Minderbewertung, zu einem Angriff auf die bisherige Bezahlung und zu einem ausufernden Streit um diese Eingruppierungen. Also auch soweit schon ein Hinweis darauf, dass gerechter Lohn gewerkschaftlich mitorganisiert gerechter Lohn offenbar weder etwas Objektives noch etwas für die Geldbedürfnisse derjenigen, die da mit einem gerechten Lohn bedacht werden, übermäßig Dienliches ist. Noch ein Blick auf eine andere Seite, nämlich neben diesen ausgeklügelten Verträgen, die da eine gerechte Einordnung, ein ordentliches Lohnarbeitsverhältnis bestimmen sollen, gibt es auf der anderen Seite, ja, das ist ja auch kein Geheimnis, nicht abnehmend, sondern eher wachsend, einen ganzen Sumpf von ungeregelten, brutalen Arbeitsverhältnissen jenseits aller tariflichen Bestimmungen. Völlig ungesicherte Beschäftigungsverhältnisse. Beschäftigte, die kriegen, was halt ihr Anwender gerade für nötig hält. Hungerlöhne halt im wörtlichsten Sinn. Nicht mit geregelten Arbeitszeiten, sondern was gerade für nützlich befunden wird an Arbeitseinsatz. Die nicht mal normal wohnen, sondern entweder in Lager eingepfercht sind oder rumtransportiert werden, wo sie gerade gebraucht werden und so weiter und so weiter. Also mitten im modernen Sozialstaat die übelsten Formen der, wenn man so will, Tagelöhnerei und der ungesicherten Arbeits- und Lebensverhältnisse. Noch einmal wieder die Frage, woran liegt das? Und wieder dieselbe und hier erst recht offizielle Antwort, wo das überhaupt so für einen Skandal befunden und mal besprochen wird und nicht gleich für leider Gottes geboten oder wenn schon nicht geboten, dann für zu regeln erklärt wird. Ja, das sind Auswüchse. Das sind Auswüchse, da fehlt es eben an ordentlich staatlich, gewerkschaftlich betreuten Regelungen. Mit denen könnte und müsste dann der Mensch auch zufrieden sein. Belegt, bewiesen wird das eigentlich mit einem weiteren, wenn ich so will, Schlaglicht, einem weiteren Skandal im Grund der sozialen Verhältnisse, nämlich der massenhaften Arbeitslosigkeit. Gegenüber denen kann sich doch sowieso jeder glücklich schätzen, der beschäftigt ist. Umgekehrt kann man es ja auch mal ganz billig nehmen und feststellen, dieser massenhafte Zustand von Arbeitswilligen, dass sie gar keine haben, dass sie beschäftigungslos sind, also mehr oder weniger mittellos, also erklärtermaßen schlechter gestellt als diejenigen, von denen man sagt, dass sie ein Auswuchs des Elends sind. Ja, wenn die mittellos sind, das gehört offenbar auch zum eingerichteten, zum etablierten Lohnarbeitsverhältnis hierzulande. Und noch ein letztes aktuelles Schlaglicht. Alle diese, also alles, was ich jetzt da so im Vorlauf bringe, möchte ich dann mit meinen Erläuterungen dann wieder einholen, also die Notwendigkeiten und Gründe davon zeigen. Deswegen noch ein letztes Schlaglicht auf die modernen Beschäftigungsverhältnisse. Das sind die in Mode gekommenen sogenannten Standortsicherungsverträge oder Beschäftigungssicherungsverträge. Da verkünden Unternehmen, ja, so wie bisher geht es nicht weiter. Und uns kann man die bisherigen Beschäftigungsbedingungen einfach nicht mehr zumuten. Zuzumuten ist dagegen der Belegschaft erstens eine umfangreiche Reduktion der Leute, die überhaupt beschäftigt sind. Und für den Rest, der dann unter deren Beschäftigung wird gesichert läuft, heißt es, das hat seinen Preis und der Preis ist weniger Lohn. Die Streichung von allen möglichen Zusätzen, Lohnteilen oder einfach umstandslos, auch das kommt ja immer mehr in Mode, 10% oder mehr Lohn runter und auf der anderen Seite längere Arbeitszeiten. Das interessante Gegenversprechen, eben was mit Beschäftigungssicherung da von Seiten der Unternehmer abgegeben wird, heißt, dann erhalten wir den Standort, dann lohnt es sich glatt für uns hier weiter zu produzieren und dann kündigen wir nur einvernehmlich und dann bleiben die anderen Arbeitsplätze bis zu irgendeiner Jahreszahl, die ist dann relativ kurz, 1, 2, 3 Jahre. Und regelmäßig mit der Klausel, es sei denn, es kommt etwas dazwischen. Also in Form einer Abmachung auf Gegenseitigkeit, wo da Beschäftigung gegen, aber der Preis ist, alle Bedingungen der Beschäftigung werden geändert. Ein einziger schlichter Anschlag auf die Belegschaft, ein Umsturz ihrer bisherigen Umstände, abgemacht und ausgehandelt mit den Betriebsräten. So viel sollte also mit diesem Vorlauf klar sein. Von Auswüchsen kann da gar keine Rede sein. Die Sache hat offenbar System. Die ist betreut, die ist staatlich organisiert, die ist gewerkschaftlich, betriebsrätlich mitgeregelt. Und so viel sollte aus der Besprechung, die ich da angedeutet habe, auch klar geworden sein. Mit Lohn und Leistung ist zwar über die Lebensumstände eigentlich eine Mehrheit von Leuten entschieden, aber wenn es öffentlich, offiziell um Lohn und Leistung, um die richtige Ausgestaltung des Lohnverhältnisses geht, dann gilt dieser Maßstab, also dass der Lohn Lebensmittel ist, eigentlich keineswegs als Maßstab, dann zählt keineswegs als entscheidender Gesichtspunkt, was Lohn und Leistung für die bedeuten, die da arbeiten, sondern dann wird das alles verhandelt vom Standpunkt entweder der Wirtschaft als Kosten oder auch als Kaufkraft, vom Standpunkt des Staats als Steuerquelle oder auch als Soziallast, vom Standpunkt der Kassen, die einfach die Kosten nicht mehr tragen können. Also Sozialfälle, alte und neue Armut werden eingeordnet als Belastung der Gesellschaft, des Wirtschaftsstandorts Deutschland. Und diese Entgegensetzung, so zynisch sie sein mag, und das will ich dann mal ausführen, die ist eigentlich durchaus sachgerecht. Weil Lohn und Leistung, Arbeit gegen Geld, das ist nämlich ein praktizierter Gegensatz. Also deshalb sollte das diese Aufzählung von, wenn man so will, Skandalen eben auch nicht der Skandalisierung dienen, sondern ich will mal ein paar Argumente gegen das Lohnverhältnis selber, damit auch gegen diese Rede von, was in Ordnung geht und was Auswüchse sind, gegen das Prinzip Arbeit gegen Geld als solches in die Welt setzen und hier vorstellig machen. Also Einwände gegen das Praktische, gegen die praktisch gültigen Prinzipien von Lohngerechtigkeit. Weil diese Prinzipien, dieses Verhältnis bringt eigentlich notwendig all das hervor, was als Skandal gebrandmarkt wird und das, was dann aber auch als ordentlich als Glück, nämlich als ein halbwegs ordentlicher Arbeitsplatz gezählt wird, den eben heute zu haben, ja schon das eine Errungenschaft ist, für die der Mensch dankbar sein soll. Also das gliedert sich in drei Teile, nämlich erstens die elementaren Prinzipien des Lohnverhältnisses. Zweitens, wie die Lohnformen als Hebel für den Unternehmenszweck funktionieren. Und drittens, wie das heutzutage entwickelt ist zu einem Regime des Kapitals über ein selbstgeschaffenes Reservoir an frei verfügbaren Arbeitskräften und was davon die Wirkungen sind. Also mein erstes Kapitel wäre so unter der Überschrift Arbeit verdient ihren Lohn. Also das Lohnverhältnis Arbeit gegen Geld, und das habe ich unter die Überschrift gestellt, Ausbeutung in sachlicher Gestalt. Also es klingt ganz schlicht, der Mensch verdient Geld, indem er eine Arbeitsleistung für andere bringt und dafür Geld kriegt. Seine Arbeit wird bezahlt nach festgelegten, ausgemachten Sätzen für bestimmte Tätigkeit, für Tätigkeiten, die ausgehandelt sind, zu Sätzen, die ausgehandelt sind, und soweit sie das sind, gilt das für gerecht. Bezahlung für Arbeitsleistung, das ist eigentlich das sachliche Prinzip der Lohnarbeit und das Grundprinzip der Lohngerechtigkeit. Und davon hängt dann allerdings auch so gut wie alles ab. Nämlich wie viel Zeit der Mensch fürs Leben hat, wie viel Mittel er fürs Leben hat, wie viel Freiheiten, wie viel Energie und Gesundheit für sich, für seine Familie. Über alles das wird eigentlich mit Lohn und Leistung entschieden. Und das allerdings in einer ziemlich eigenartigen Form, die ich mal überhaupt ein bisschen aus der Selbstverständlichkeit rausholen will. Nämlich gezahlt wird gewöhnlich Stundenlohn. Also eine bestimmte ausgehandelte Summe für eine bestimmte Zeit, und der Gesamtlohn, der ergibt sich dann einfach ganz schlicht, denkt man, als Multiplikation. Der wird ausgerechnet aus der Länge des Arbeitseinsatzes, und in einem ordentlichen Arbeitsvertrag ist dann auch festgelegt, eben wie lang die gewöhnlich dauern soll, was er dafür kriegt. Also kann er sich seinen Lohn ausrechnen. Also alles in Ordnung, Leistung und Gegenleistung. Dieses schlichte, jedem selbstverständliche, gültige Prinzip, mit dem ist allerdings einiges entschieden, was ich mal erinnern will. Erstens, der Lohn, den der Mensch da bezieht, der nimmt also kein Maß an dem, was an Reichtum eigentlich produziert wird. Es ist gleichgültig, was dieser Mensch dafür schafft, was am Ende aus einer Belegschaft an Gütern, aus einer Fabrik an Waren rauskommt, was auf den Märkten verkauft wird, wie viel Ertrag für den Unternehmer da rauskommt, sein Anteil steht fest. Und der hat einen Bezug auf diese Güter, die da produziert werden, ganz anderer Art, nämlich dieser feststehende Anteil entscheidet, was er sich kaufen kann und was ihm an Produkten zusteht. Er hat also ansonsten in seiner Arbeit selber überhaupt nichts zu tun mit seinen Arbeitsprodukten, mit dem Wachstum des Reichtums, das alles ist von ihm getrennt. Und generell gesehen schlägt sich das eben in solchen Bilanzen nieder. Es ist glatt so, das Land ist reich und die Mannschaft, die arbeitet, wird unter Fragen der Armut und wie viel haben denn die besprochen. Da wird also diese Trennung als Selbstverständlichkeit besprochen. Das Geld, was er kriegt, und das, was er dafür leistet, sorgt also für diese Trennung von dem, was an wirklich an Reichtum existiert und was mit seiner Arbeit materiell alles zustande kommt. Zweitens, der Lohn ist aber auch getrennt vom Bedürfnis, von seinen Lebensansprüchen und Lebensnotwendigkeiten. Die Länge der Zeit bestimmt seine Lohnhöhe. und nicht sein Bedarf, sondern umgekehrt, die Zeit, die ist eben gar nicht durch seinen Bedarf bestimmt, sondern erstmal durch den des Kapitalisten. Es gibt Kurz-, Mehr- und Teilzeitarbeit. Mit dem Prinzip des Stundenlohns ist eben sein Lohn unterteilt und unterteilbar und mehr oder weniger kommt ihm davon zugute, je nachdem eben, wie lange er arbeitet und gebraucht wird. Das ist ein ziemlicher Hammer, weil schließlich seine Lebensbedürfnisse, die Kosten, die er hat, die stehen ja eigentlich fest, die sind nicht teilbar. Die sind eher welche, wie jeder weiß, die ziemlich automatisch steigen. Er rechnet also überhaupt nicht zusammen, was er brauchen könnte, um ordentlich zu leben und fordert halt dann das und kriegt das, den entsprechenden Lohn. Umgekehrt, der Lohn, den er bekommt, der definiert dann, was er sich leisten kann, was dann notwendig ist und was er sich dann noch möglich machen kann. Ob er Familie hat, welche Umstände er daheim hat, wie teuer seine Wohnung ist und so weiter und so fort, kennt ja jeder alles. Das alles zählt nicht, sondern nur, wie viel Zeit er arbeitet und was er dafür bekommt, was da ausgehandelt ist. Das erfordert also dieses, ein ziemliches Geldmanagement, das ist ein Einteilungszwang, den solcher Mensch alltäglich unterliegt. Lohn im Verhältnis zum Bedürfnis ist also gleichbedeutend mit sich einteilen, entscheiden, was man sich leisten kann und auf was man verzichten kann. Wurscht, wie hart oder weniger hart dieses Abwägen ausfällt. Ein drittes. Was er an Geld bekommt, ist außerdem getrennt vom wirklichen Aufwand, Arbeitsaufwand, den er zu erbringen hat. Das Leistungspensum nämlich, das er in der Zeit da abzuleisten hat, das steht er mit den Stunden gar nicht fest. Das bestimmt der Unternehmer, wie es seinem Bedarf entspricht. Der kann in die Stunde an Leistung reinpacken, was ihm genehm ist, möglichst viel, was geht. Da kann es auch einmal, wenn eben die Umstände so sind, selten halt lockerer zugehen. Auf jeden Fall schlägt hier ein Gegensatz zu Buche. Der heißt, für den Arbeiter ist eigentlich die Leistung etwas Lästiges und der Lohn etwas, auf was es ihm ankommt. Für die andere Seite ist es ziemlich umgekehrt. Da ist der Lohn eine Kost und das, was sie an Leistung mobilisieren soll, kann eigentlich gar nicht groß genug ausfallen. Der Lohn liegt also fest, die Leistung ist variabel. Der feststehende Lohn ist dann eigentlich nach der Seite hin das Mittel für den, der ihn zahlt, den gezahlten Preis für die Arbeitsstunde zu senken, indem er die Leistung nachträglich steigert. Unternehmer haben nicht bloß den Zweck, sondern auch eben in diesem Lohnverhältnis die Freiheit, auf diese Art und Weise die Stückkosten zu senken, also die Macht zu einer relativen Lohnsenkung durch die nachträgliche Bestimmung, was der Kauf der Ware eigentlich an Benutzung einschließt. Außerdem ist das, was da vom Unternehmer an Leistung, an Bezahlung pro Stunde organisiert wird, getrennt vom wirklichen Verschleiß, den das für den Arbeiter bedeutet, den er in mehr oder weniger Stunden zu erbringen hat. Jede Stunde zählt halt beim Bezahlen im Prinzip gleich, egal ob erste oder letzte, erste oder achte. Es ist eine Extratat und ein ständiger Kampf, überhaupt festzulegen, ob solche Stunden als ein Überzählen und dann als Überstunden bezahlt werden. Ein ständiger Drang der Unternehmer, dies von ihnen als kostentreibend empfundene Prinzip überhaupt irgendwo eine Grenze gelten zu lassen, ab der der Verschleiß als nicht mehr normal gilt und bezahlt wird, also nicht aufhört, sondern bezahlt wird, das aus der Welt zu schaffen und möglichst alle Arbeitszeit unter dieses Prinzip, das ist normale Leistung, das wird normal bezahlt, zu beugen, obwohl es für den Menschen, der da zu arbeiten hat, völlig unterschiedliche Anforderungen sind, am Anfang eben vielleicht leichter, je länger, umso schwerer. Der Verschleiß zu das, was er an Gesundheitsschäden daraus bezieht, das, wie es aushält, wird also nicht bezahlt oder nur so weit und so viel, wie es eben als anerkanntes Über in die Lohnrechnung, in die Stundenlohnberechnung eingeht. Insofern ist dieses Prinzip Lohnarbeit kennzeichnet also eine sehr elementare Zwangslage. Der Mensch muss arbeiten, weil er Geld braucht, und es eröffnet sich ihm eigentlich eine einzige Alternative, sein Lebensmittel irgendwie für sich zu verbessern, nämlich wenn er mehr Geld will, muss er mehr arbeiten, also mehr Arbeitszeit hergeben, Freizeit opfern, und umgekehrt, wenn er weniger Verschleiß will, wenn er weniger arbeiten will, mehr Zeit für sich zur Verfügung haben will, das kostet ihn Geld. In jedem Fall also Verzicht, mehr Geld, weniger Zeit oder mehr Zeit, weniger Geld. Wenn es bloß so wäre. Denn diese Alternative ist ja dem Beschäftigten gar nicht überlassen. Ob sie das wählen, na, ich will lieber mehr Zeit haben oder ich mache Überstunden für mehr Geld, das ist nicht ihrer freien Entscheidung überlassen, das ist also auch nicht Hebel für ihre Bedürfnisse, sondern das gibt der Unternehmer vor, der bestimmt Überstunden, dann gibt es also etwas mehr Geld. Das richtet sich nach dem Geschäftsbedarf. Und genauso umgekehrt, das weniger Arbeiten entspringt nicht dem Freizeit- und Freiheitsbedürfnis der Beschäftigten, sondern ist erzwungen bis hin zur Arbeitslosigkeit, wo man dann ganz viel Freizeit hat. Umgekehrt, wer Überstunden verweigert, bekanntlich, wer sich dem Arbeitszeitregime nicht fügt, der verliert ziemlich schnell seinen Arbeitsplatz. Also ein erstes Fazit. Wo Geld an die Arbeitszeit gebunden ist, an Stundenlohn und dessen Multiplikation zu einem Tages- und Monats- und Jahreslohn, da bedeutet das erstens, dass mit dem wachsenden Reichtum keineswegs ein wachsender Anteil des Lohns einhergeht, sondern umgekehrt. Wachsender Ausschluss. Zweitens, es bedeutet, dass der Lohn nicht tauglich und auch gar nicht abhängig ist von den Bedürfnissen, für die er dann zu dienen hat. Und drittens, dass der Lohn kein Maß an der wirklichen Leistung hat, die dafür erbracht werden muss. Konsequenzen daraus. Eigentlich ein zweites Kapitelchen, das habe ich unter die Überschrift gestellt, Arbeiten um zu leben von wegen. Also das betrifft die Reproduktion des Lohnarbeiters, Leben, wenn man so will, als Anhängsel der Lohnarbeit. Der Mensch ist frei und die Reproduktion fällt ganz in die Freiheit des Lohnarbeiters. Der Witz daran ist allerdings, damit fällt sie auch ganz auf ihn zurück. Seine Reproduktion geht den Kapitalisten nichts an. der hat mit dem Geld für Stunden, mit dem, was es ihn arbeiten lässt und was er ihm dafür bezahlt, eigentlich seinen Teil getan, alles abgegolten, auch seinen Zweck erfüllt. Der Rest geht ihn nichts an, da ist der Mensch selbst verantwortlich. Und wie er sich davon reproduziert, einteilt und lebensmäßig damit fertig wird, soll er halt sehen. Das ist also für seinen Anwender die Freiheit, sich darum nicht kümmern zu müssen, wenn er den Lohn als Kost behandelt. Dabei bestimmt er allerdings mit Arbeitszeit und Geld laufend negativ über diese Lebensumstände, über die Freiheiten, über die Reproduktionsnotwendigkeiten der Arbeitermannschaft. Deswegen will ich ein kurzes Sittenbild eben der Reproduktionssphäre geben, nicht wegen des Sittenbilds, um da irgendwelche Anklagen zu erheben, sondern einfach um die Notwendigkeit all dessen mal zu erläutern und den grundsätzlichen Gegensatz aufs Tapet zu bringen, der für diese Lebensverhältnisse verantwortlich ist und in denen wirksam ist. Also die freie Zeit ist degradiert zur abhängigen Variable des Kapitalisten und von dessen Gewinnnotwendigkeiten. Der Mensch ist abhängig eben, wie lang und wie er zur Arbeit abkommandiert wird, wie er in der Fabrik tätig ist. Der Arbeitstag ist dadurch bestimmt. Ja, Freizeit, das ist das, wenn die Arbeit rum ist. Das ist das, was übrig bleibt. Und die ist bestimmt erstmal durch lauter Notwendigkeiten. Man muss sich erholen und so weiter und so fort. Und was dann noch bleibt, ist auch beschränkt. Nämlich erstens durchs Geld und zweitens durch den nächsten Arbeitstag. Es gilt, sich einzuteilen. Wer über die Stränge schlägt, ist gesundheitlich betroffen. Freizeit muss eigentlich geopfert werden für die Wiederherstellung. Sich nicht übernehmen, gesund leben, damit der Verschleiß in der Arbeitszeit auszuhalten ist. Alles das und viel von dem, was der Mensch sich so zur Freiheit dazu rechnet, fällt schlicht unter diese Notwendigkeiten. Und außerdem, wann dann dafür Zeit ist, auch das hängt am Kapitalbedarf. Je nachdem, wann Überstunden angesetzt sind, reduziert sich's. Wenn Schichtbetrieb ist, fällt es irgendwann in den Tag oder auch in die Nacht. Trennt sich also von seinen Lebensbedürfnissen, die muss sein Lebensrhythmus, muss er sich danach einrichten. Und all diese Regelungen von Arbeitszeit, von Überarbeit, von Schichtarbeit und so weiter gehen dabei noch mit einem gesteigerten Erholungsbedürfnis und den eingeschränkten Möglichkeiten dazu also einher. Und selbst wenn der Arbeitstag feststeht, ist die Zeit, die ihr braucht dafür, auch noch nicht klar, sondern am Arbeitstag hängt lauter unbezahlte Zeit und umgekehrt lauter nicht bezahlter, also im Lohn nicht berücksichtigter Kostenaufwand, der aber notwendig ist, um überhaupt zu arbeiten. So Fahrzeiten, weiß jeder, machen heute für viele massenhaft Stunden aus. Oder der Mensch zieht dauerhaft um, macht sich mobil mit den daran hängenden Kosten und Belastungen. Und das alles ist heutzutage, manchmal erfährt man das ja und kriegt das dann so mit, dass Putzfrauen aus der ehemaligen DDR in Kolonnen anreisen, 3 Tage hier putzen und dann wieder heimfahren und der größte Teil des Geldes geht für Fahren und hier zwischenzeitlich wohnen drauf und so weiter und so fort. Also mit der Sorge um den Arbeitsplatz nehmen diese zusätzlichen Zeit- und Kostenteile des Arbeitstags im Zweifelsfall enorm zu. Die Arbeitswoche und die Jahresarbeitszeit. eigentlich, wenn man so will, ist die Freiheit für den Menschen aufs schöne Wochenende verlagert. Eine Kritik am Arbeitstag, die ja immerhin klarstellt, dass der gar keinen wirklich freien Raum lässt, dass man in dem sich gar nicht tummeln kann nach Lust und Bedürfnis. Das alles heißt, das soll und muss am Wochenende gehen. Und auch das weiß jeder, der in dieser Mühle steckt, ist kein Genuss ohne Reue. Auch da geht es nicht ohne sich einteilen. Auch da rächt sich das, was in der Woche an Verschleiß zustande gebracht worden ist. Und die da konzedierten Freiheiten betreffen eigentlich großenteils schon wieder soziale Dienste, Erledigung von Notwendigkeiten, Familie und anderes. Und was an Vergnügen bleibt, auch das bemerkt der arbeitende Mensch, ist eigentlich zusammengedrängt und leidet darunter. Die Jahresarbeitszeit, der Urlaub, ist insofern schon wieder mit sowas wie die Kritik eben am Alltag mit seinen Arbeitstagen und seinem Wochenende. Na, da ist endlich mal eine größere Pause, da endlich geht mal Erholung, da kommt Freizeit zu ihrem Recht, da ist das Reich der Freiheit. Und schon wieder schlägt die Beschränkung durch Zeit und Geld zu. Das Interesse und die Notwendigkeit, sich zu erholen, bestimmt furchtbar viel, sich wiederherzustellen. Und die Zeit und wann man das macht und wo man das macht, ist wegen der Arbeitsverhältnisse, wegen der Fabrikanforderungen und wegen des Geldes noch nicht mal frei auswählbar. Heutzutage ist diese Sorte Regelung von Arbeit und Freizeit, von Arbeit und Reproduktion, eigentlich ausgestaltet zu einem ganzen, ziemlich elaborierten System. Wann der Mensch antreten muss, wo er antreten muss, wann er Bereitschaftszeiten hat, wann er Urlaub machen darf, wann muss, wie die Woche, wie das Jahr eingeteilt ist. Welche Arbeitszeit konnten ihm da verrechnet werden? Wie das Verhältnis von Überarbeit und Unterarbeit aussieht, wann er ganze freie Tage hat, wann er dann mal überhaupt keine Freizeit hat und so weiter. Oder ob er überhaupt nur zeitweilig arbeitet oder auf Abruf, sein größter Teil auf Abruf ist und so weiter und so fort. Lauter Verhältnisse, die man immer wieder mal vorgeführt kriegt, über die dann geredet wird, na, das sind die modernen Arbeitsplätze, das ist die Mobilität, ohne die heutzutage nichts mehr geht. Und das ist eigentlich das ausgearbeitete, wenn man so will, Regime der Arbeitszeit über die Freizeit, der Verfügung über die Leute im Verhältnis zu dem, wann sie eigentlich selber über sich verfügen können. Ja?
In den Faden verloren, also du bist jetzt noch bei dem Sittenbild noch, oder wieder eine Variante des Sittenbildes, dann meditiert hat mich jetzt da, aber vielleicht nicht, nicht als Frage formulieren, weil das, was du jetzt geschildert hast, das mit dem im Urlaub wiederherstellen hast du jetzt schon, es ist schon so eine Art Erklärung über Urlaub und es ist nicht, also ich höre da öfters andere Urteile drüber. Also es ist nicht allgemeiner Standpunkt, dass sich jeder überlegt, ja, wie gestaltet den Urlaub, damit er der Herstellung einer Arbeitskraft ist, sondern der Usus oder die gängige Meinung ist doch, im Urlaub, da kann ich jetzt endlich das tun, worauf ich mich schon die ganze Zeit gefreut habe und wo ich meine Individualität. oder Lust mache, aber wiederherstellen, dieses technische Verhältnis, hört man relativ selten.
Naja, Erholung. Ja.
Unabhängig davon, was sich der Mensch zu seinem Urlaub denkt, ist die Existenz, also das Faktum, dass es pro Jahr so und so viele Urlaubstage gibt, für das Entscheidende. Es verrät, dass die Arbeit so geschaffen ist, dass der Mensch sich in ihr mit Feierabend und auch mit Wochenende nicht erholen kann. Es verrät einfach die Existenz von pro Jahr so und so viel Urlaub. Und das ist erstmal unabhängig davon, was der Mensch sich dann dazu denkt. Ob er denkt, er muss sich dann erholen, er muss sich dann erholen, oder ob er denkt, er macht sich jetzt mal eine schöne Zeit, um festzuhalten.
Es wäre ja auch absurd, wenn Sie ausgerechnet noch in den läppischen 3 Wochen denken täten, hier komme ich zu gar nichts anderem, als mich bloß wiederherzustellen. Es ist faktisch erstens zu kurz, beschränkt, zu teuer, zu belastet, mit Familie turnt schon wieder rum. Ja, aber ich mag das gar nicht alles ausführen, weil es so selbstverständlich ist, dass da, wo dann das Stückchen im alltäglichen Arbeitsleben von mal wirklich Freizeit haben, dass das einfach eben in jedem Sinne keine Errungenschaft, sondern ein Gott sei Dank habe ich mal 3 Wochen und dann sind sie rum und dann weiß der Mensch, jetzt geht die Mühle wieder los und jetzt dauert es wieder, bis er mal wieder Urlaub machen kann. Und außerdem, wie gesagt, es kostet alles was. Es ist ja sogar anerkannt, dass er diese Kosten vom normalen Lohn unter Umständen gar nicht zahlen kann. Dann kriegt er Urlaubsgeld und dann wird es wieder gestrichen. So, über sowas wollte ich eigentlich reden, weniger drüber, wie kann man das nachweisen oder was denkt er sich dazu. Mitkriegen, merken, tun die das alle, leiden drunter, dass es zumindest nie einfach das ist oder nicht dauerhaft, sondern eben nur die andere Seite der alltäglichen Mühle. Das weiß jeder.
Du sagst es so selbstverständlich, ja, das weiß es jeder, aber mir begegnen immer wieder Äußerungen, die mir die genau dann das bestreiten, dass er, wie du angefangen hast, arbeitet, um zu leben.
Das glaube ich auch, dass er das bestreitet, aber es ist doch noch immerhin bemerkenswert, einen wie schäbigen Begriff von Freiheit ein Mensch hat, wenn er sagt, die 3 Wochen, da ist aber endlich mal, da kann ich aber loslegen. Da täte ich sagen, das ist das bekundete Bewusstsein davon, wie beschränkt das ganze Urlaubswesen ist. Wenn er sagt, endlich mal, er sagt da am Wochenende endlich mal, endlich kann ich mal, dann ist klar, da geht auch nicht viel. Und dann sagt er endlich mal Urlaub. Und wie gesagt, als erstes fällt ihm seine Alte auf die Nerven. Das ist doch dann, aber ich mag mich eigentlich nicht rein begeben in sowas wie eine Kulturkritik des Urlaubswesens, sondern ich wollte nur den Stellenwert im Reproduktionssystem, ich wollte richtig sagen, das ist ein System der Abhängigkeit der Reproduktion von der Arbeitszeit, von den Arbeitsanstrengungen, vom Arbeitsleben. Richtig eine abhängige Variable in all seinen Abteilungen. Und die letzte dieser Abteilungen ist die eigentliche Freiheit, die geht dann los, wenn das Arbeitsleben rum ist, wenn er ausgemustert wird. Dann, wenn er eigentlich entweder wirklich ziemlich verbraucht ist oder vom Kapital nicht mehr für brauchbar erklärt ist, ausgemustert wird, ja dann hat er wirklich, fängt für ihn das Reich der Freiheit an. Das Reich ohne diese laufende Mühsal, die er sich nicht selber ausgesucht und hat und nicht selber bestimmt. So, dann muss man aber sagen, dann ist auch wurscht wie die Genussfähigkeit immerhin schon ein bisschen beschränkt. Dann nimmt die Sorge um Gesundheit viel Zeit ein. Und auf der anderen Seite, dann ist das Geld beschränkt. Vorher ist er durch Abzug gezwungen, fürs Alter vorzusorgen. Und im Alter hat er einen Geldverlust, weil wo nicht mehr gearbeitet wird, da gibt es auch keinen entsprechenden Lohn mehr. Andersrum gesagt. Dann reicht doch der Lohn also auch nicht für ein ganz normales Leben. Der ist schon ein alltäglicher Einteilungszwang. Der reicht schon gleich nicht für die Zeiten des erzwungenen Müßiggangs, des Nichtarbeitens, für Arbeitslosigkeit, Krankheit, noch fürs Rentenalter. Also der Mensch verlässt die Fabrik nicht nur am Ende als armer Mensch, sondern weil seine Lebensbedürfnisse nicht das Maß der Lohnzahlung sind, sondern die Lohnzahlung ist der laufend erneuerte Zwang eigentlich, sich zur Verfügung zu stellen. Und ansonsten hat er Einteilungsnotwendigkeiten und muss eigentlich mit der ziemlich systematischen Rücksichtslosigkeit des Arbeitszeitregimes und der Leistungsanforderungen und eben Zeit und Geld betreffend fertig werden. Ein Zwischenfazit und dann machen wir vielleicht muss ich immer irgendwann eine kurze Pause machen oder ich mache dann noch einen Punkt und dann machen wir eine Pause. Also von wegen arbeiten, um zu leben. Eigentlich muss der sich sein Leben nach der Arbeit und für die Arbeit einteilen. Also er reproduziert sich mit seinem Lohn als Anhängsel und nützliches Material seiner Anwender. Und zweitens nicht einmal das, also dass die Reproduktion deswegen, weil er dann wieder antreten soll, gelingt, ist gesichert, eben weil sie abhängig gemacht ist vom Aufgehen der Rechnung für die andere Seite. Für die andere Seite. Also sein Lebensmittel ist eigentlich in Wahrheit ein Mittel für das Gewinninteresse, ein taugliches Mittel. Ist es als Hebel einer Kostenrechnung, die Überschuss bringt, und zwar möglichst viel. Also so weit, das habe ich ja schon ausgeführt, heißt, das ist der Lohn eigentlich dem Standpunkt unterworfen, er ist eine Kost, die zu senken ist. Und Lohn, Geld für Zeit, ist dafür auch schon in diesem ganz generellen, grundsätzlichen Sinn das passende Instrument, um Leistung zu organisieren, die möglichst viel Stück pro gezahlter Arbeitskraft bringt. Der Stundenlohn garantiert ja, dass Lohn fix ist und die Leistung, die locker gemacht werden kann, flexibel ist. Und die Erhöhung der Produktion, der Leistung kommt ausschließlich dem zugute, der sie anordnet und organisiert. Und außerdem ist ziemlich weitgehend die freie Verfügung über die Arbeitszeit gewährleistet, solange ein Unternehmer das eben für lohnend hält. Und er zahlt wegen dieses Interesses und er zahlt auch in einer Form, die dieses Interesse garantiert. Also ich wollte ein neues Kapitel, wenn man auch so will, eine Ausführung über eine weiter ausgestaltete Lohnform anschließen unter dem Titel Leistung lohnt sich für wen? Also der Lohn als Hebel der Ertragssteigerung fürs Kapital systematisch eingesetzt. Also das, was Leistungslohn heißt. Unternehmer eröffnen. Wurscht, wie es das heute noch gibt, das gibt es alles noch und das war mal sehr klassisch im Akkordlohn, ihren Beschäftigten, wo es geht und wo sie es für nützlich halten, ein Angebot, das heißt mehr Geld für mehr Leistung. Sie kriegen pro Stück, pro irgendwie aufgeteilten Arbeitsleistung auch mehr Geld und können sich daran abarbeiten. Ein ziemlich zynisches Angebot. Du kannst mehr verdienen, aber dafür musst du auch mehr Verschleiß in Kauf nehmen. Und dieses Angebot beruht darauf und nutzt aus, dass die Leute das nicht gut ablehnen können, weil sie vom Lohn beschränkt sind und weil sie sich den Arbeitsplatz dann auch nicht aussuchen können. Ein zweiter Zynismus, der da drin steckt, ist aber, dass es gar nicht automatisch auf mehr Lohn hinausläuft, sondern auch die schlichte Umkehrung enthält. Jede Leistungsminderung, wo einer das nicht schafft, ist sofort Abzug. Die individuellen Unterschiede oder dass jemand die Arbeitsumstände nicht gewöhnt ist und so weiter und so fort, Unterschied von Mann und Frau, alles schlägt zu Buche. Schon ist die Leistung nicht mehr einfach zu bringen und schon macht sich das eben als lohnmindernd geltend. Und drittens, selbst und gerade wenn Sie die Mehrleistung bringen, wenn Sie sich anstrengen, wenn also Akkord gearbeitet wird, heißt das nicht dauerhaft mehr Lohn, sondern es ist das Interesse und auch die Tat der Unternehmer, dann eben das Verhältnis zu ändern, die Vorgaben zu ändern. Also sie benutzen dieses Angebot zur Leistungssteigerung, zum Mehrverdienst als Mittel der Lohnsenkung, eben durch die Erhöhung des allgemeinen Leistungsniveaus, indem sie mehr Leistung vorgeben und den Lohn dran koppeln. Also durch diese Art Senkung der Lohnstückkosten wird eigentlich der Lohn ziemlich systematisch gesenkt im Verhältnis zur erbrachten Leistung. Der Leistungslohn ist also so gesehen eigentlich ein neuerlicher Schwindel. Es ist gar nicht so, dass der Mensch entsprechend dem gezahlt wird, was er leistet, sondern die Wahrheit ist sehr schlicht mehr Leistung bei gleichem oder sogar sinkenden Lohn. Und am Ende geht es eben immer so aus, dass der Arbeiter nicht wirklich reicher wird, sondern er muss mehr leisten, um dann den Lohn zu kriegen. Im Übrigen ist das dann heutzutage eben deswegen, weil es dem Kapitalisten darum geht, auch längst fortgeschrieben dahin, dass lauter Lohnbestandteile existieren, die an bestimmte Anforderungen geknüpft sind, die erfüllt sein müssen. Also leistungsabhängige Lohnteile heißt das dann heutzutage. Das hat dann gar nichts mehr mit dem Akkord zu tun, sondern zu Lasten der Beschäftigten, im Zweifelsfall auf ihre Kosten, sichert sich das Unternehmen in seinem Sinne kostensparenden Einsatz. Also die Vermeidung von Reibungsverlusten und so weiter. Das sind Lohnteile, außerdem die ständig zur Disposition stehen, wo zwar die Anforderung in jedem Fall bleibt, aber wie und ob sie bezahlt wird, dann allerdings immer fraglich ist. Die Bezahlung für erbrachte Leistung, also dieses Prinzip, trennt also in Wahrheit ziemlich verlässlich einen wachsenden Ertrag für den Kapitalisten, ihm genehme Mehrleistung vom Lohnertrag für den Arbeiter, was der schafft und an Geld erhält. Also was er schafft und was er an Geld erhält. Ich will in dem Zuge ein Zwischenwort einschieben zur Lohnhierarchie, zu diesem bemerklichen, zum Lohn, zur Lohngerechtigkeit gehörenden Umstand, dass unterschiedlich gezahlt wird, und zwar mit dem Argument, die Leute leisten ja auch Unterschiedliches. Das übrigens wird gar nicht gemessen. Was der Beschäftigte wirklich materiell beiträgt, also zum Unternehmenszweck leistet, das ist im Einzelnen auch gar nicht zu messen und wird auch gar nicht gemessen. Was da zählt, weiß jeder, ist mehr oder weniger Ausbildung, die verlangt wird. Also wie sehr es ein Kapitalist auf Geschick Wert legt, dann der Unterschied, wer arbeitet und wer eigentlich weniger arbeitet, sondern Kommando ausübt, Arbeit einteilt, überwacht, also dafür sorgt, dass gearbeitet wird, der erhält dann mehr Lohn. Also die Bezahlung die da in der Lohnhierarchie zugrunde gelegt wird, richtet sich eigentlich im Prinzip danach, was muss man es sich kosten lassen, um Arbeiter so einzusetzen, wie man sie einsetzen will, und was will man es sich kosten lassen, das Kommando über sie zu organisieren. Und das Prinzip ist sehr schlicht und brutal, das heißt, schlechte Arbeiten brauchen weniger Lohn, weil die kann man sich billiger beschaffen, die gibt es massenhaft, die sind vorhanden, da braucht es wenig Ausbildung. Und umgekehrt, andere kriegen mehr. Das hat also gar nichts mit Leistung in dem Sinne einer messbaren, verfolgbaren Leistung oder eines eben festgestellten Ertrags zu tun. Aber auch diese Lohnunterschiede, die eben dazu taugen, schlechtere Arbeit schlechter zu bezahlen, andere eben etwas besser zu bezahlen, wird wie ein Resultat der Leistung definiert, die einer erbringt und auch als solches fixiert. Und das aus gutem Grund. Weil dieses Prinzip der Lohnhierarchie, was da als einfache, nicht qualifizierte, bloße Arbeit gilt, bloßer Arbeitsaufwand, das hat auch nicht so viel verdient. Also dieses Prinzip fungiert eigentlich als bewusst gehandhabtes Instrument des Unternehmens mit dem Fortschritt des kapitalistischen Betriebs, werden nach diesem Prinzip auch automatisch Lohnunterschiede und Lohnveränderungen nach unten organisiert. Aus dem Kommando über die Produktionsbedingungen, aus der Einrichtung der Maschinerie wird nämlich ein einziger organisierter, systematischer Anschlag in Gestalt von Leistungslohnkriterien auf den Lohn, den ein Mensch kriegt. Also das ist die zweite Form des Leistungslohns, die kann man unter die Überschrift stellen, Lohnform Arbeitsplatz. Das klingt komisch, aber ich sage, was damit gemeint ist. Kapitalisten haben im modernen Arbeitsplatz, in der Maschinerie und im Kommando über deren Gang ein passendes, ein probates Instrument, mehr Leistung zu organisieren, ohne dass die das überhaupt mit Lohn anreizen, wie beim Akkordenlohn oder so, überhaupt erst hinhebeln müssten. Ein Mittel, automatisch und ohne Abhängigkeit vom individuellen Einsatzwillen, von unterschiedlicher Fähigkeit, Kraft und Geschicklichkeit, sich eine erwünschte Leistung zu sichern und dafür einen ihm genehmen Lohn zu zahlen. Erstens, was die Leistungsseite angeht. Durch die entsprechende Ausgestaltung und Veränderung des Arbeitsplatzes, also durch die systematisch eingesetzte Maschinerie, ersetzen sie Leistungsvermögen, Geschick und Arbeitsleistung werden eigentlich zur Eigenschaft der Maschine gemacht. In der sind diese Fähigkeiten jetzt verobjektiviert, also getrennt und unabhängig gemacht von den Grenzen der lebendigen Arbeitskraft. Und diese Produktivitätssteigerung, eigentlich eben ein Segen des technischen Fortschritts, eine Errungenschaft der Maschinerie, der Ersetzung von lebendiger Arbeit durch Maschinerie. Das fungiert nicht als Segen, sondern als Hebel, dass die Maschinerie ein Fabriksystem, das vom Unternehmen bestimmte quasi automatische Gang der Maschinerie, gibt den menschlichen Einsatz vor. Das kennt jeder vom Fließband bis zu den modernen computergesteuerten und sonstigen Arbeitsplätzen und Abläufen, diktiert eigentlich das Ensemble von Produktionsumständen, die zu erbringende Leistung pro Zeit, quasi als technischer Sachzwang. In den so gestalteten Arbeitsplätzen wird richtig materiell greifbar, dass da der Arbeiter nicht seine Arbeit bestimmt, nicht bestimmt, was er leistet, sondern dass das Unternehmen mit seinem Eigentum an Produktionsmitteln und Geld menschliche Arbeit für seine Zwecke kommandiert. Was hat das für Folgen für Lohn, Leistung und Arbeitszeit? Die Produktivität der Arbeit ist vervielfacht, Gebrauchswerte wachsen. Für den Arbeiter bedeutet das umgekehrt nicht mehr Lohn, nicht mehr Gebrauchswerte, sondern eigentlich verminderte relative Lohnkost. Produktivitätssteigerung kommt nicht ihm zugute, sondern ist Einsparung von bezahlter Arbeit, dafür wird sie eingesetzt. Also schon wieder Lohnstückkostensenkung, und zwar umfassend und systematisch durch Einsparung von bezahlter Arbeit, durch Einsparung damit von Arbeitern. Die pro Stück aufzuwendende Arbeit vermindert sich, aber nicht die für den Arbeitenden. Die Arbeit wird einfacher, man könnte weniger arbeiten, mehr damit erreichen, aber diese Einsparung von Arbeit schlägt ganz anders aus, nämlich nach dem Grundsatz, die Maschinerie duldet keinen Stillstand. Sie kostet schließlich was und soll Lohnkosten ersetzen. Und das in dieser Maschinerie, also in der Technik inkorporierte Unternehmerinteresse, ist also eher eins an Arbeitszeitverlängerung, an Intensivierung. Die Arbeit wird eintöniger. Sie soll flotter vonstatten gehen und ziemlich rund um die Uhr. Also ein Stachel für neue Arbeitszeitverlängerungen, für Schichtarbeit, für Einteilung und Umverteilung von Arbeit, alles abhängig und untergeordnet unter den Maschinenlauf. Das führt dann zu Brutalitäten wie den lange Jahre währenden Kampf um Pausen, Pinkelpausen, Erholpausen, die dann einerseits nach dem Gang der Maschinerie eingerichtet oder andererseits gar nicht wirklich gewährt, sondern einfach bloß verrechnet werden. Also das so Auswüchse oder Erscheinungsweisen dieses vollendeten Arbeitszeitregimes. Also wird hier ziemlich systematisch eine Mehrleistung organisiert, die nicht bezahlt wird, sondern mit dem Lohn in jedem Fall abgegolten ist. Also auch nach dieser Seite ist quasi materiell anschaulich, dass nicht die individuelle Leistung, sondern der im Maschinengang, dem der Arbeiter sich unterzuordnen hat, der da inkorporierte geldwerte Ertrag pro Kost, also die gewinnbringende Leistung fürs Unternehmen zählt, und das Lohninteresse kommt eigentlich nur noch negativ zur Geltung, nämlich wer nicht mitkommt, büßt seinen Arbeitsplatz ein. Lohn kriegt er für die Erfüllung, eben für das sich Unterordnen, für das Aushalten, für das Ableisten und das Erfüllen dieses Maschinenregimes. Also wird der Sache nach der Lohn gezahlt für die vom Unternehmen eingeforderte Leistung, aber der misst sie nicht, der entgilt sie nicht, die Bezahlung entspricht ihr auch nicht, sondern bezahlt wird das eben technisch richtig im Arbeitsplatz organisierte Kommando über den Arbeitenden. Der Leistungslohn, also diese Form, ist deshalb nicht ausgestorben, sondern ist überhaupt zur neuen Blüte gekommen und ist ausgestaltet worden zu einem Ensemble von Arbeitsplatzanforderungen, denen der Mensch zu genügen hat und auf die sein Lohn bezogen wird. So eine Leistungsbewertung in Form einer Arbeitsplatzbewertung und in Form von allen möglichen Zielvorgaben für den Arbeitsplatz, das sind die modernen Varianten, wie die Unterordnung unter den Arbeitsplatz ausgestaltet worden ist. Will da was zu denen, weil sie so schlagend sind und immer noch gültig sind, zu diesen klassischen Formen der Arbeitsplatzbewertung sagen, wie sie in der Form von ganzen Systemen der Zuordnung von der Beurteilung, der Bewertung von Arbeitsplätzen und der Zuordnung von Lohn zu Arbeitsplätzen vorliegt. Das geht nach folgendem Muster. Da wird das Prinzip, nachdem wirklich der menschliche Arbeitseinsatz am modernen Maschinenarbeitsplatz eingerichtet ist und wie wirklich unternehmensdienliche Leistungssteigerung heutzutage systematisch kalkuliert wird, nämlich durch arbeitswissenschaftliche Analyse, durch Unterteilung von Arbeitsabläufen, durch Zusammenfassen, durch Ausbaldowern von Handgriffen, wie sie auszuüben sind und so weiter. Diese Form der arbeitswissenschaftlichen Einteilung von Arbeitsplätzen, die eben einen möglichst reibungslosen und ertragreichen Gang der Maschinerie und des Funktionierens des Menschen an der Maschinerie gewährleisten sollen. Dieses Prinzip wird dieses materiellen Gehalts entkleidet und verwandelt zur Grundlage einer Arbeitsplatzbewertung. Der wird nämlich ideell in Einzelleistungsmomente zerlegt. Belastung, Kraftaufwand, gering bis schwer, Bewegungsformen, sitzen, stehen, nicht bewegen und so weiter. Nur beobachten, nicht nachdenken, nicht reagieren. Alles Kategorien aus den einschlägigen Verträgen. Mehr oder weniger Verantwortung, umfangreicherer, engerer Tätigkeitsbereich. Also nach solchen ideellen Einzelleistungsmomenten unterteilt und durch diese Aufteilung in abstrakte Kategorien von Teilbelastungen wird jeder Arbeitsplatz auf eine vorgestellte fiktive Totalbelastung bezogen, an der dann die jeweils an diesem Arbeitsplatz zu leistende, also in dieser Auflistung aufgeführte Arbeit blamiert wird. Alles, was am Arbeitsplatz vorgestellterweise nicht nötig ist, zählt auch als Minderanforderung und Minderleistung. Vereinfachung, die dank des Unternehmerregimes Arbeit gar nicht einfacher macht. Also die Entgeistigung, die Vereinseitigung, der Stumpfsinn der Arbeit wird als Minderbelastung wie eine Entlastung von Anforderungen gezählt. Also ausgerechnet, was diese Arbeit langweilig, schwer und im Zweifelsfall zur Tortur macht, wird als geringe Leistung eingestuft, unter Zuhilfenahme übrigens des Beurteilungsmaßstabs, der längst durchgesetzt ist, dass nämlich körperlich tätig sein, also sich bewegen, belasten und so weiter, vergleichsweise wenig, und geistig tätig sein, denken, verantworten, ausüben und so weiter dagegen viel Wert hat. Dieses Einteilungswerk hat nichts Objektives, sondern ist eben eine Weise der Bewertung, und zwar nach Kriterien der Totalverfügung mit einem eindeutigen Zweck. Der Unternehmer nämlich ergänzt eigentlich sein umfassendes Arbeitsplatzregime hier um eine Form der Leistungsbeurteilung, die ein einziges Herabstufen von Leistung ist, eine Zuteilung von Lohnansprüchen mit klarer Tendenz, nämlich diese Ansprüche zu blamieren. Der Form nach hat die Gestalt einer verlässlichen, objektiven Zuteilung von Geldwerten für solche Belastungen oder von eben nicht zuzuteilenden Geldwerten für gar nicht vorhandene Belastungen. Der Wahrheit nach ist es eigentlich Willkür, aber eine, die dem Prinzip gehorcht. Hier wird eine im Prinzip vorher feststehende, nämlich aus der Lohnhierarchie abgeleitete Lohnstruktur in Leistungspunkte, in den Schein eines gerechten Leistungslohns, in ein Entsprechungsverhältnis zu Arbeitsplatzanforderungen übersetzt und damit ein probater Hebel geschaffen, um jetzt in einem dritten Schritt eigentlich, nämlich nach der Unterteilung in so Leistungsmomente, nach der Zuteilung von Bewertungspunkten, also Geldpunkten zu diesen Lohn, zu diesen Leistungskriterien, jetzt in einem dritten Schritt die arbeitenden Menschen einzugruppieren und dabei alle möglichen Abstriche nach unten zu machen. Wie gesagt, Erinnerung an das Beispiel, was ich am Anfang angeführt habe, der neue eben entsprechende Vertrag bei der IG Metall, der zu einem einzigen Streit um die negativen Folgen dieser Eingruppierung geführt hat. Und dieses per Eingruppieren, Abgruppieren ist, passiert eigentlich nicht nur einmal, sondern das ist der eigentliche Witz. Eben mit der Veränderung der Arbeitsplätze hat der Kapitalist dann in solchen Bewertungsmaßstäben das quasi objektive, dauerhafte Instrument in der Hand, die mit den Rationalisierungen laufend mehr vom Arbeitsgeschick und vom Können befreiten Arbeiten entsprechend abzustufen. Ich erinnere nur dran, nur dass das mal wieder unterwegs in Erinnerung kommt, wie wenig, also dieses Prinzip der gerechten Einordnung und Bewertung mit dem schlichten Reproduktionsinteresse desjenigen zu tun hat, der da überhaupt arbeitet. Wie sehr also, wenn Lohn gemessen wird, wenn er zugemessen, wenn er bemessen wird, wenn er dann auch noch quasi verobjektiviert am Arbeitsplatz zugemessen wird, wie sehr das ein einziger Anschlag auf den Zweck ist, den derjenige hat, der da in die Fabrik geht. So, und heutzutage, also ist das eine schöne Fortschreibung des Prinzips Arbeit gegen Geld. Einerseits wird der Arbeiter für die Ausfüllung des Arbeitsplatzes haftbar gemacht. Andererseits ist jede Veränderung des Arbeitsplatzes im Prinzip ein Argument für Streichung von Lohn. Zumindest für einen großen Teil der dort Beschäftigten. Der Lohn ergibt sich zwar nicht aus dem Arbeitsplatz, aber wenn mal ein Verhältnis fixiert ist, dann ergibt jede Änderung der Maschinerie, jeder Produktivitätsfortschritt gegenüber der Mehrheit der Beschäftigten auch ein quasi objektives Anrecht eben auf solche Änderungen beim Lohn. Heutzutage ist dieses Prinzip eines arbeitsplatzbezogenen Leistungslohns ausgestaltet und aufgefächert in alle möglichen Lohnformen, wo die Lohnzahlung entweder insgesamt oder in Teilen mit Anforderungen, Zielvorgaben, Anspruchsmomenten des Betriebs verknüpft wird, wie es gerade unternehmerisch für passend befunden wird. Sind also nicht nur diese quasi technischen Vorgaben des Arbeitsplatzes, sondern zum Beispiel auch die Erbringung von Gruppenergebnissen, dann die Erfüllung von Zielvorgaben für den Betriebsausschuss. All das wird in Lohn umgerechnet, wird also zur Bedingung für Lohn gemacht. Aus gesonderten Gewinnprämien, aus Formen des Anreizes werden so zum Beispiel feste zu erbringende Leistungsvorgaben, sogar bestimmte ertragsmäßige Kalkulationsziele werden zur Bedingung von Lohnzahlung, als könnte das der Arbeiter mit seiner Arbeitsleistung überhaupt garantieren. Umgekehrt zahlen Unternehmen dann aber auch wieder von bestimmten Zeitvorgaben abgekoppelt einen generell feststehenden Lohn, verlangen dafür dann aber auch die Erreichung von ihnen als lohnend durchkalkulierter Arbeitsergebnisse bei relativ freier Zeit- und Leistungseinteilung nach Bedarf. Da kommt dann eigentlich, wenn man so will, das Prinzip des Lohns auf der Basis Geld pro Zeit auf seinen Begriff, nämlich dass Lohn nichts anderes als ein Instrument für die freie lohnende Verfügung über Arbeitskräfte ist. Es kommt da ziemlich unmittelbar zur Anschauung, wenn es heißt, ihr kriegt einen festen Lohn und dafür organisieren wir aber auch eine Leistung, nicht mehr in bestimmter Zeit, sondern als das die zu erbringende Vorgabe, die allein den Lohn rechtfertigt.
Ja. Bei dieser Variante, dass Arbeitnehmer am Unternehmensgewinn beteiligt werden, ein Lohnbestandteil. Das ist ja, habe ich jetzt in letzter Zeit des Öfteren als in der Debatte gehört, als Form, die besonders gerecht wäre. Du hast einfach so gesagt, ich habe mit denen da die Argumente dafür, als können der Arbeiter daran irgendwas ändern. Die sagen ja, die behaupten es ja. Also die Behauptung, die dahinter steht, ist doch, wenn der arbeitende Mensch sich den Zweck des Unternehmens zu eigen macht, weil er ja mit Gewinn dann davon selber auch was hat, dann würde er sich anders einsetzen und dann würde er bessere Ideen haben, an der heutzutage große Armut auf anderen auch mitdenkt und zwar in vielen Arbeitsplätzen und dann würde er sich verantwortlicher fühlen und das ist doch ganz, ganz verbreitet, dass der Arbeiter was dafür tun könnte. Also vielleicht werden wir jetzt gleich auf Anhieb ein Jahr Konkurrenz der Unternehmung machen wir selber mit der Arbeit und mit seiner
Leistung, aber das wäre ja eine Vereinigung. Es fehlen dann Argumente für sowas, dass der dann gar nichts dafür tun kann. Der kann sehr viel dafür tun. Aber ob es in seine Freiheit gelegt ist oder in dieses, was du jetzt da anführst, was manchmal als Argument kommt, ja, das fördert doch die Motivation, das bindet doch die Leute an den Betrieb. Der Betrieb entlässt sie, macht einen guten Teil arbeitslos, macht die Arbeitslosen zum Drohpotenzial gegen die anderen, schafft damit Motivation zum Arbeiten. Und dann kommen welche daher und sagen, na, wir fördern die Motivation, indem wir Gewinnbeteiligung machen. Also das kann nicht ganz die Wahrheit sein, ist das Erste. Zweitens, selbst wenn es so wäre, wäre es ein Zynismus sehr gediegener Art, zu sagen, naja, dann machen wir den haftbar mit, interessieren wir ihn fürs Betriebsergebnis, was ihn ansonsten nichts angeht. Der Reichtum, der ihm ansonsten entzogen ist, da kriegt er ein Stückchen jetzt als Lohn, weil dann muss er sich auch noch dafür interessieren, dass der Betrieb erfolgreich ist, dann arbeitet er nicht bloß, sondern arbeitet er auch noch interessiert und schaut dran, dass sein Betrieb floriert. Übrigens, wie gesagt, das eigentliche Motivationsmittel ist der Lohn und die Erpressung mit dem Arbeitsplatz, mit dem Lohnbedarf. Und da ändert auch diese Weise, ein Stück Lohn zu zahlen, nichts. Übrigens, das Hauptargument eigentlich war weniger dies der Motivation, sondern eigentlich eins der Gerechtigkeit des sozialen Aussehens. Wenn schon Aufschwung, dann könnten die mehr Lohn fordern. Geben wir ihnen lieber ein Stück Gewinnbeteiligung. Das hat nämlich zwei Vorteile. Erstens, dann fällt es nicht so hoch aus, dann können sie nichts mehr fordern. Und zweitens, dann bleibt es beim Betrieb, nämlich das wird zu einem Fonds. Und der ist dann für die Altersvorsorge, für die gut. Und zweitens, der Betrieb verfügt weiter drüber. Und siehe da, die ganze schöne Motivation per Gewinnbeteiligung löst sich auf in einen Hebel, um Lohnforderungen zu erschlagen. Und auf der anderen Seite Rentenfragen auf die Weise zu regeln. Also ist praktisch vom Staat zurückzuverweisen an solche Fonds und drittens zu sagen, wie können Unternehmen dafür nützlich gemacht werden, ohne dass sie selber dabei materiellen Schaden nehmen. Das ist die ganze schöne, diese ganze schöne Idee, die übrigens erstmal eine Idee ist und keine Wahrheit.
Ich weiß nicht, ob du es schon gesagt hast, aber die Hauptabteilung ist erstmal...
Können wir jetzt nicht mal erst fertig machen?
Na, lass doch ruhig, ist doch nicht schlimm. Sag's ruhig.
Die Abteilung, die nämlich vermeintlich mit der Motivation und der Debatte darum, Leistungsreserven freizumachen, das ist nämlich dann schon das, was du vorhin schon gesagt hast, unterstellt, dass man getrennt von dem Ergebnis ist, ist sowieso die größte Selbstverständlichkeit. Ja. Und dann sagt der Betrieb, vielleicht ist doch noch sowas drin, wie mehr Leistung rauszuholen auf der Idee. Ob es tatsächlich praktiziert ist oder nur eine Ideologie mal dahingestellt, aber das wird zumindest offen diskutiert, dass aus denen mehr für den Betrieb dabei praktisch mal rumspringt. Das ist übrigens auch die ganze Überlegung, die von parteilicher Seite da interessanter wird.
Ja, haben wir gesagt, ich wollte sagen, so wie es heute besprochen wird, ist das die eine Seite und die andere ist das nicht ein sozialpolitisches Instrument für Regelungen von Rentenfragen, von Tarifrundenfragen, von Lohnforderungen, alles offen auf dem Tisch besprochen. Ja, jetzt ist Aufschwung, jetzt könnten die auf die Idee kommen, Lohn zu fordern. Wir als Politik sagen lieber gleich, richten wir doch einen Lohnfonds für Rentenfragen ein, der aus Gewinnen der Unternehmen genommen wird und das wird dann als neuer Besitzstand und Motivationsmittel der Arbeiter besprochen. Dann streiten sie sich darum, soll das beim einzelnen Betrieb bleiben oder wird es ein gesamtnationaler Fonds? Wo ist die Bindung des Menschen und seine Beglückung damit, er als Arbeiter hat Anteil am Reichtum, eigentlich besser organisiert? Mit diesem Regime, Leistungsregime des Arbeitsplatzes, geht umgekehrt ein anderes Leistungsprinzip einher, nämlich wenn so jede Stunde den kapitalistischen Nutzen garantiert, dann kommt es auch nur noch darauf an, wann und wie wir den als dafür brauchbare zur Verfügung stehende Mannschaft organisieren. Je nach Konjunktur, möglichst flexibel nach dem entsprechenden Bedarf, keine überflüssigen Stunden. Also endgültig verschwindet das Prinzip oder der Schein, ja der Lohn steht fest und damit steht aber auch sowas wie ein Beschäftigungsverhältnis fest. Nach beiden Seiten hin, ja der Lohn, den der Mensch dann pro Arbeitsplatz, pro Stunde kriegt, der steht fest, aber dann sieht der Anwender, wie viel Arbeit er braucht, je nach Geschäftsgang. Deshalb gilt auch heute nicht mehr, der Mensch ist fest angestellt und das ist die Normalität, sondern Formen der flexiblen Belegschaft in allen möglichen Varianten bis zur Flexibilität pur. Nicht mehr nur die Arbeitszeit ist unkalkulierbar, sondern auch das Beschäftigungsverhältnis als solches wird ausdrücklich flexibel gemacht mit Leiharbeit, Zeitarbeit, mobilen Belegschaften, wo sich also die Unternehmer jede Festigkeit und Festlegung auf Dauer von Beschäftigung sparen, das alles sozialstaatlich organisiert und immer weiter ausgreifend. Umgekehrt kann man denselben Nutzen, der da in so einem peniblen Arbeitsplatzbewertungsverfahren angeblich leistungsgerecht und objektiv festgelegt wird, auch völlig anders und umgekehrt organisieren. Nämlich neben diesen quasi objektiven und wenn gewollt bis in alle Einzelheiten ausgetüftelten Anforderungsprofilen, und verbindlich festgehaltenen Arbeitsplatzanforderungen, die dann in Lohnteile umgerechnet werden, stehen, das habe ich ja schon am Anfang erwähnt, eigentlich massenhaft Arbeitsverhältnisse völlig anderer Natur, die denselben Zweck dienen, nämlich wo der Kapitalist zahlt, was er will, Niedrigstlohn auf der einen Seite und auf der anderen Seite nach seinem Gusto intensiv lang arbeiten lässt, wie es halt passt. Weder Schranken des Arbeitsplatzes noch Kündigungsschutz, Formen der Beschäftigung, die allen Vorstellungen von geregelten, irgendwie verlässlichen, aushaltbaren, objektiv leistungsbezogenen, arbeitsvertraglichen Beziehungen zwischen Beschäftigten und ihren Anwendern ins Gesicht schlagen, die pur auf der Ausnutzung der Not beruhen, die bestimmt den Umgang. Also Arbeitsplatzumstände, die Hilflosigkeit ausnutzen und die Ohnmacht der Anwärter. Ein schlagender Beweis eigentlich für die Logik des Prinzips Arbeit gegen Geld, dass nämlich hier aus den Reproduktionsbedürfnissen kapitaltaugliche Leistung geschlagen wird. Schon das Nebeneinander dieser Lohnverhältnisse, also des ausgeklügelsten Bezugssystems mit festen oder variablen Lohnelementen, was heutzutage ordentliches Beschäftigungsverhältnis heißt, und daneben nicht nur ein durchorganisierter, staatlich reglementierter, tarifvertraglich erfasster Niedriglohnsektor, sondern eben immer noch und durchaus nicht verschwindend, also diese unmittelbare, rücksichtslose, nicht reglementierte Auspowerung für Hungerlöhne, blamiert eigentlich die Vorstellung vom Segen des gerechten Lohns. Beides, das eine wie das andere und alle Zwischenformen, sind eben Erscheinungsformen derselben waltenden Gerechtigkeit in Lohndingen. Deshalb nochmal ein Punkt, der erstens dieses Prinzip benennen und zweitens seine eigentlich heutige Fassung erläutern soll. Also unter dem Stichwort Beschäftigung das höchste Gut. Arbeit gegen Geld, es ist also nichts anderes als Unterordnung der Arbeitsansprüche unter die Anforderungen, die der Anwender definiert. Das erlaubt sowohl rücksichtslosen Mehreinsatz, dass der Kapitalist gar nicht genug kriegen kann an Arbeit, wie aber auch, aber die muss billig sein für die Lohnsumme, die muss möglichst viel Überschuss über die Kosten garantieren, also Einsparungen an bezahlter Arbeit erlauben und die organisiert man dann wieder möglichst umfassend ausgreifend. Alle die Lohnformen sind eigentlich Abwandlung des Prinzips von Geld, dieses Prinzips von Geld pro Zeit, Weisen der Bezahlung, mit denen der Kapitalist diesen Umgang mit der Arbeitskraft und damit den lohnenden Arbeitsertrag sichert. Umgekehrt, klar, diejenigen, die da arbeiten, die arbeitende Menschheit, ist durch dasselbe Prinzip dauerhaft an die Notwendigkeit des sich zur Verfügung stellens gebunden, ohne dass sie irgendeinen Verlass darauf hat, dass und wie lange jeweils und überhaupt ihre Anwendung für lohnend angesehen wird. Also, und da will ich nochmal ein Argument draus machen, weil es eins ist, das Lohnverhältnis schließt massenhaft überflüssige schließt zur Überanstrengung, zur Mehranstrengung auch erzwungenen Müßiggang anderer ein, Und der flexible Einsatz nach Bedarf, der produziert auf der anderen Seite ein ziemliches Heer von Nicht-Angewandten. Erstens erschließt sich so der wahre Witz, wenn ich mal so sagen will, der Freiheit des Vertragsverhältnisses, was da existiert. Ein freier Lohnarbeiter kontrahiert mit Unternehmen. Das ist eigentlich nichts als ein durch die Eigentumsverhältnisse zementiertes sachliches Erpressungsverhältnis. Die Unternehmerfreiheit ist gleichbedeutend mit der ökonomischen Macht, weil er das Monopol über die Arbeitsbedingungen hat. Und die Freiheit der Lohnarbeitermannschaft dagegen steht darin, dass sie als Produzenten, also im handfesten Sinn, mittellos sind, nicht fähig, ihre Arbeit zu organisieren, qualifiziert für den Bedarf anderer, auf Arbeitsplätze angewiesen, die andere schaffen, damit erpressbares Objekt für Unternehmer, die über die Arbeitsmittel gebieten, die er braucht, und die daher die Arbeitsgelegenheit und seinen Arbeitseinsatz so organisieren können, wie sie es brauchen. Also der freigeschlossene Arbeitsvertrag, dieses formelle Do ut des von Arbeit gegen Lohn, hat also seine Eigentümlichkeiten. Das ist nämlich der Vertrag, in dem dieses einseitige Machtverhältnis wirksam wird. Sie noch einmal daran erinnert, Leistung und Gegenleistung stehen nicht fest, sondern der Kapitalist organisiert für einen festen Lohn die Umstände und seine freie Verfügung über das Leistungsvermögen, das er bezahlt. Beide Seiten können aussteigen, aber die eine kann es sich selten leisten. Umgekehrt, sie bleibt eingebannt und abhängig von und laufend bedroht, von der Freiheit der anderen Seite den Vertrag zu kündigen, mit elementaren Lebensfolgen. Und drittens, der Einsatz der Arbeitskräfte sorgt dafür, dass sie eben wieder genauso antreten müssen, sich neuerlich prinzipiell genauso mittellos wieder zur Verfügung stellen müssen. Und schließlich, und das ist ein letzter Punkt, die in dieser Freiheit des Lohnverhältnisses eingeschlossene Ohnmacht der einen Seite, die Macht des Eigentums der anderen Seite, wächst mit dem Erfolg der Kapitalisten. Also ihre Weise, durch Anwendung von Lohnarbeit Lohnkosten einzusparen, arbeitet durch Rationalisierungen und gesteigerten Arbeitseinsatz der Restbelegschaft überflüssig zu machen. Das beschert ihnen quasi eine Gratisgabe des Fortschritts, nämlich ein Heer von Beschäftigungslosen. Und das hat Lohnwirkung. Arbeiter werden durch das Lohnverhältnis, durch Bezahlung und Anwendung laufend in Konkurrenz zueinander gestellt. Umgekehrt ausgedrückt, der Kapitalist schafft sich mit seinen Wachstumsmethoden, mit seiner Ausnutzung von Arbeitskräften selber die Arbeitsmarktverhältnisse, die Reservearmee, die es ihm erlaubt, Druck auf den Lohn auszuüben und die Beschäftigten zu Zugeständnissen in Sachen Lohn und Leistung zu erpressen. Mit seinen Erfolgen bei der lohnenden Anwendung von Arbeitskräften wächst die Freiheit auf ein solches Reservoir, auf Arbeit existenziell Angewiesene zuzugreifen. Also, dass sich der Lohn, dazu will ich noch ein paar Bemerkungen machen, nach dem Stand des Arbeitsmarkts richtet, und dass das ein einziger Anschlag auf die Lohnbedürfnisse der von ihm Abhängigen ist, das ist nicht bloß naturwüchsig, sondern das ist organisiert und das gehört eben notwendig zum Prinzip Lohn für Leistung. Und das schlägt sich dann auch unmittelbar nieder, erstens in solchen banalen, tagtäglich festzustellenden Konsequenzen wie, dass immer mehr Qualifikation für Kapitalisten umsonst zu haben ist, billiger anzueignen ist, Facharbeiter, Abiturienten Arbeiten ausüben, wo es früher mal gesagt hat, da sind Niedriglöhne, dann auch für entsprechenden Lohn. Umgekehrt, Ausgemusterte am unteren Ende der Qualifikationsskala herausfallen, Karrieren nach unten machen. Aber das schlägt sich auch in einem viel generelleren Sinn nieder, nämlich die allgegenwärtige Drohung mit der Arbeitslosigkeit, gekoppelt mit der Freiheit des Kapitals, diesen Vergleich zu wen will ich, wo sind welche Löhne, wo beschäftige ich, im eigenen Land und darüber hinaus ziemlich frei anzustellen. Das regelt und hat Einfluss auf alle nationalen Lohnverhältnisse und zwar nach unten. Also durch die ständig reproduzierten Arbeitslosen, durch das ganze Arsenal des beschäftigungslosen Elends, sowie durch die Erschließung der ganzen Welt als Standort und Arbeitskräftereservoir, werden eigentlich alle Lohnformen negativ geschärft. Wenn man so will, ein umfassendes Regime des Kapitalisten über die Arbeitskräfte, das in den Beschäftigungsnöten und Umständen der Einzelnen sich ebenso niederschlägt, wie eigentlich als Gesamttendenz und als Gesamtniveau der Lohnbewegung zulasten aller, also als Angriff auf ihre Lohninteressen generell und gesamtgesellschaftlich. Und ausgerechnet, je mehr sich dieses Regime geltend macht, in konsolidierter Arbeitslosigkeit, in lauter Angriffen auf den Lohn, in wachsenden Billiglohnverhältnissen und so weiter, ausgerechnet dann gelten die einschlägigen Beschäftigungsverhältnisse als soziale Tat. Zwar nicht selbstlos vielleicht, aber für die Arbeiterschaft die einzige Chance. Deshalb heißen die dann auch heutzutage mehr denn je die Arbeitgeber, die gefordert und gefragt sind, und die Arbeitnehmer sind, heißen die, wenn sie ihre Arbeitskraft zur Verfügung stellen. Und je mehr Kapitalisten Arbeitslose produzieren, umso mehr genießen sie den guten Ruf, sich der schwierigen Aufgabe zu widmen, Arbeitsplätze zu schaffen. Ein nicht bloß eben öffentlich ventilierter, sondern ein objektiver Zynismus, weil er nämlich das Dokument der tatsächlichen Mittellosigkeit der Arbeiterschaft in ihrer Rolle als Lohnarbeiter ist, der tatsächlichen Abhängigkeit von den Rechnungen. Es ist also diese Rede vom Geschäft, vom Beschäftigungsgeschäft der Unternehmer, vom hohen Gut der Arbeitsplätze, für, um das die sich kümmern, für das man dann auch auf Lohn verzichten soll, verzichten muss, Opfer bringen muss, die sich lohnen sollen, eben im Arbeitsplatz, der dann alle Elemente verliert, weswegen man ihn eigentlich anstrebt. Dafür wird affirmativ Partei ergriffen. Partei also für den, eigentlich, um auf den Anfang zurückzukommen, Skandal, dass das Aufgehen dieser entgegenstehenden unternehmerischen Rechnung als der einzige Weg und das Mittel für Beschäftigung unterschrieben wird. Und von daher will ich noch eine Schlussbemerkung machen, die eigentlich dann sowas wie der Vorlauf für die nächste Veranstaltung sein soll. Wenn man mal prinzipiell festhält, dass Lohn für Leistung an und für sich seiner Natur nach, seinem kapitalistischen Gebrauch nach, für den, der für Lohn arbeiten muss, ziemlich zerstörerisch ist. Die Bedürfnisse, die Lohnarbeiter mit der Arbeit befriedigen wollen, sind in solchem Arbeitseinsatz nicht das Maß. Sie werden laufend beschnitten, beschädigt durch den Einsatz nach Maßgabe unternehmerischer Rechnung prinzipiell gefährdet. Ihr Arbeitseinsatz hat also gar kein festgelegtes Maß, nimmt schon gleich nicht Maß am Lebensbedarf, weder dem des Einzelnen und auch nicht dem der ganzen Mannschaft, ihrer Reproduktion, ist eigentlich gekennzeichnet durch eine laufend einseitige Veränderung durch Ausschluss verschlechterter Arbeits- und Reproduktionsbedingungen. Alle Anforderungen, die an den Lohn gestellt sind, arbeiten, kaufen, sparen, sind zugleich existenzielle Beschädigungen des Zwecks, den der Mensch mit dem Arbeiten und mit dem Lohnbeziehen verfolgt. Seines Anrechts auf Reproduktion, das immerhin in diesem Verhältnis ja durchaus anerkannt und im Lohnvertrag gelten soll. Das Kapital hat das Interesse, die Macht und in der Lohnzahlung auch die Methode, die Mannschaft wie eine selbstverständlich verfügbare, verschleißbare, um mit der Bezahlung ihm gehörende und ihn ansonsten nichts angehende Mannschaft, also wie ein Arsenal seines Gewinnbringens zu organisierenden Unternehmens einzusetzen. Und das ist nicht bloß Anspruch, sondern eben in Lohn gegen Leistung eingeschlossen, der eigentliche sachliche Gehalt dieses Verhältnisses. So, dann gilt allerdings dazu zu sagen, und so viel als Vorlauf fürs nächste Mal, die Reproduktionsnotwendigkeiten und die gewissen Reproduktionsansprüche der Mannschaft, deren wegen sie sich auf dieses Verhältnis einlässt, der Lebensbedarf, dem Arbeit irgendwie dienen soll, der ist ja deswegen nicht aus der Welt, weil Unternehmen sich des Lohns als ihres Hebels bedienen, gerade das Umgekehrte durchzusetzen. Und er ist auch deswegen nicht aus der Welt, weil eben die, die sich da zur Verfügung stellen, mit dem Eingehen dieses Verhältnisses auch ein und sei es noch so relatives Anrecht erwerben, in diesem Verhältnis irgendwie zurechtzukommen. Wenn das im Arbeiten gar nicht eingeschlossen ist, sich aus dem, wenn man so will, normalen, kapitalistisch bestimmten, von der Macht des Kapitalisten organisierten Gang des Arbeitens gar nicht rausspringt, dann sind Arbeiter gezwungen, ihr Interesse an Lohn und Leistung, das in der Arbeit nicht zum Zuge kommt, immer erst noch neu und immer wieder zur Geltung zu bringen. Also ist das nächste Mal eigentlich das Thema die Notwendigkeit gewerkschaftlicher Gegenwehr, deren notwendige Schranken, die Widersprüche, die generelle Borniertheit und die gar nicht notwendigen Übergänge, die Gewerkschaften und ihre Klientel heutzutage gemacht haben. Außerdem ferner der Sozialstaat, also als oberste Gewalt, der diese Verhältnisse garantiert und regelt und betreut. Und so viel sage ich auch gleich, also sozusagen als Quintessenz von heute und auch als, wenn man so will, Vorbereitung fürs nächste Mal. Es geht eben bei dem Ganzen, klar, um die Erneuerung einer alten Kritik, die der Marx mal so ausgedrückt hat, statt der Forderung ein gerechter Lohn für ein gerechtes Tagwerk, sollte man sich lieber auf den Schlachtruf besinnen, nieder mit dem Lohnsystem. Also dazu wollte ich Argumente liefern und die will ich beim nächsten Mal eben fortsetzen in die ausgeführte Richtung hin. Das ist... jetzt wäre halt noch Zeit für Nachfragen, auch eben so in dem vorhin mal angefragten Sinn, wie passt was da rein oder so, ja?
Also ich finde die Kritik, also habe ich überhaupt nicht einzuwenden. Aber ich überlege mir dauernd, also ich bin jetzt im Reich der Freiheit. Ich muss ja auch etwas, mein Leben gestalten. Dann stelle ich mir, Moment, kann ich bloß zwei Sachen sehen. Entweder ich mache das genauso wie die es machen, ausbeuterisch, bloß zwei Stunden am Tag und habe den Reichtum, den ich jetzt auch habe, oder nicht. Oder wir beschließen hier zusammen irgendeine Produktionsstätte, also wirklich so wunderschön, wie sich das jeder von uns vorstellt. Bloß wie passt es zusammen? Der eine will also wirklich, ja, ich kann das gar nicht sagen, jeder hat eigentlich andere Interessen, wie er jetzt sein Leben also auch in der Arbeit gestaltet. Und wie soll das eigentlich zusammenkommen? Das ist mir immer wieder so wunderschön schleierhaft. Und irgendwann tät ich mal auch mit euch wunderschön mal einfach über das argumentieren und nicht bloß immer erzählen, was die heute scheiße machen. Das weiß ich eigentlich schon lang. Sondern wie kann man das irgendwie im Reich der Freiheit besser gestalten?
Ja, aber das wäre ja schön. Wenn es doch das Reich der Freiheit wäre, dann...
Ja, dann
täten die Leute sich das schon überlegen. Und die banale Überlegung, das ist eigentlich nicht das Problem.
Für mich schon.
Aber das ist ein fiktives Problem. Also das ist wirklich eins der, wie soll man sagen, der Freizeitfantasie. Weil eins der Überlegung, was daraus, also was aus der Kritik folgt, ist es überhaupt nicht. Weil es die beiseite schiebt und anfängt, naja, und was könnte ich mir denn vorstellen, wie man, und dann kommt, kann ja nur ein Sammelsurium von...
Moment, ich schiebe die in keinster Weise beiseite. Ich baue auf der auf. Ich will das nicht so machen. Ich will diese nächste Ökonomie nicht so haben, wie es Kapitalisten machen und wie es im Kapitalismus ist. Insofern ist die Kritik natürlich absolut in Ordnung. Ich kritisiere auch die Kritik nicht. Das ist bloß ein bisschen zu wenig.
Zu wenig kann ja gar nicht sein, weil wenn sie stimmt, dann ist sie ja genug. Mehr hat ja Kritik gar nicht zu leisten, als dass sie stimmt und dass sie dann sagt, diese Verhältnisse sind aber ziemlich unerträglich und sollten lieber weg. Was soll denn Kritik sonst noch leisten?
Ja, ich wollte ja auch ein bisschen mehr als Kritik, vielleicht nicht heute, vielleicht ein anderes Mal. Dann stellt es euch vor, morgen ist der Kapitalismus weg und dann wissen wir gar nicht, wie man da wieder, was man da macht.
Bevor du vor dem Problem stehst, die zwei, die tun wir als konkurrierende Interessen zu vereinen oder zu versöhnen oder zumindest müssen, hat die Ablösung stattgefunden von der Wohnherrschaft. Und dann ist die Frage, warum hat die stattgefunden? Dass aufgrund welcher Kritik und aufgrund welcher nicht erfüllter Bedürfnisse da ist.
Ja, das ist eine Art, hat die stattgefunden. Das muss schon warten.
Das war schon klar.
Mit einer bestimmten Motivation.
Also Sie verwandeln eigentlich die ganze Kritik in den Auftrag zu einem Science-Fiction- Zeug. Überlegen man sich doch mal, wie man sich alles ganz anders vorstellen könnte.
Genau. So ist eigentlich meines Wissens bisher alles, alle Revolutionen und Dinge, also haben so stattgefunden, dass man sich vorher was überlegt hat, wie will ich es eigentlich haben.
Also ich denke, ich muss auch eine Lösung argumentieren, aber ich denke, dass zu jeder Kritik letztendlich zum einen dazu gehört, dass man eine Selbstkritik übt. Und dem Hintergrund muss man sich schon fragen, ob dieser marxistische Gedanke eines historischen Automatismus, der die ganzen Dinge löst im Laufe der Zeit, in der heutigen Situation noch angebracht erscheint. Und wenn eine Folge man aufgeben muss, dann kann man gleichzeitig sagen, okay, es ist schlecht, aber wir können sowieso nichts tun, sondern 20. Mhm. Und dass man letztlich die Möglichkeit hat, dass in den Zeitspannen vielleicht eine Tatsache zu lösen, entbindet einen jetzt ja nicht von der Verantwortung der Aufgabe, sich überhaupt mit dem Gedanken zu machen, ansonsten wird die Probleme nie lösen.
Aber wo ist denn der Automatismus jetzt da drin bestanden?
Nein, der Automatismus ist ja einfach nur das marxistische Geschichtsverständnis, dass man eben die verschiedenen Produktionsformen, die aufeinander aufbauen, betrachtet und sagt, letztendlich wird auch der Kapitalismus sich als, oder dann der eben der Imperialismus, zu Tode laufen als höchste Extremform dieses Verhältnisses und darauf wird ein Kommunismus oder ein Nazi-Kapitalismus folgen.
Gibt da von mir irgendwas in die Richtung gehört?
Ja, ich glaube, du hast ein falsches Verständnis. Kann es sein, dass der Marx oder Engels oder beide hier und da sowas
der historische Materialismus
in Vision hatte, aber wenn wir alle das glauben würden, würden wir dann nicht hier hoffen und lesen und lernen und agitieren und so weiter. Und vielleicht sogar planen, dann würden wir alle warten, bis die Revolution
ist. Das muss man, daran, auch das muss man der Kritik untersehen, auch da muss man letztendlich, da ist man halt mit meinem Mann auch ganz klar, nein, das funktioniert so nicht. Das zeigt, dass das auch mittlerweile dieses System seit 50 Jahren praktiziert. Und dann kommt daraus ja konkret der Handlungsaufwand.
Aber ich brauche doch gar nichts kritisieren, was ich gar nicht vertreten habe. Ja, ich kann diese Auffassung kritisieren, aber dass du sagst, die wäre ein Auftrag an mich, dann müsste ich doch, wenn ich schon das für falsch halte, dass das alles automatisch geht, jetzt ein Bild einer besseren Zukunft entwerfen.
Genau.
Ja, die Verbindung dazwischen sehe ich überhaupt nicht. Also lass mal den falschen Geschichtsmaterialismus weg, da geht es nicht drum. Also hier war ein Plädoyer eigentlich dafür, mal einen Blick von der Seite auf diese Gesellschaft zu werfen und zu sagen, wie die Lebensverhältnisse der Leute organisiert, wie die Arbeit organisiert, wie die mit dem Geld den Reichtum organisiert, auch die Trennung vom Reichtum. So, da folgt schon was draus, aber da folgt nicht draus, wie kann ich mir denn alles besser vorstellen, sondern diese Trennung muss man angreifen. Das geht vielleicht nicht anders, als dann eben das Kapitalverhältnis angreifen. Da weiß ich nicht, was da mir jetzt helfen oder was daran unbefriedigend sein soll, es sei denn, man sagt, naja, das geht ja gar nicht. Wenn ich nicht sage, hinterher geht aber garantiert alles besser. So schlecht, wie es jetzt läuft, kann es da gar nicht gehen.
Ja, man kann nicht ohne ein Ziel angreifen, das ist auch unmöglich. Da muss ich auch sagen, man geht das mal los, das schlecht ist, und dann schaut man, was sich dann schon so bilden.
Ja, aber du denkst, dass alles ziellos ist. Ich wollte ja sagen, die Kritik ergibt ja sehr viel, aber ganz anderes Zeug, als an was du denkst und was sie gefordert haben.
Also ich habe das aus dieser Kritik durchaus entnommen, dass wir uns mal langsam anfangen sollten zu überlegen, wie wir uns das vorstellen. Machen wir es zusammen einfach.
Oh ja. Überlegen, denkt man immer mal drüber nach, was da ist. Ja, man kann es auch nicht so. Das ist ja ein
bisschen was anstrengend.
Ist
kein
Ziel
akzeptiert, da ist doch ein Satz zitiert worden, man wieder mit dem Lohnsystem.
Ist das ein Ziel?
Das ist doch eine positive Aussage. Was ist das?
Was hat ja, das ist eine negative Aussage. Es sagt wieder mit dem Lohnsystem, aber es sagt nicht, was stattdessen.
Nimm doch mal die Aussage. Im Lohn wird die Arbeit, also die Leute, die die Arbeit tun, die Arbeit getrennt vom Reichtum, den sie schafft. Was glaubst du, dass man dann will? Ja, das kann man verstehen. Ist das schwer?
Sicher, trotzdem, Kollegen, wie soll es hinterher konkret aussehen?
Nein, nicht gar nicht. Wie soll es hinterher konkret aussehen? So, das, was da rauskommt, was ihr erinnert, ist, Also Aneignung der Produktionsmittel klingt emphatisch, klingt banal, das ist das ganze Programm. Beseitigung der Trennung. So, die geht aber nicht einfach, dass man sagt, wir nehmen den Gewinn weg, sondern das heißt Aneignung der Produktionsmittel, Neuorganisierung eben vom Interesse und in der Hand derjenigen, die dann auch den Nutzen daraus ziehen, und zwar alle.
Genau.
So und solche, aber das sind doch Banalitäten, ja. Und das hilft auch gar nichts jetzt dafür, und wie sieht das dann aus? Das erweiterte, ja, und was heißt das dann und wie sieht das dann aus? Und dass ich das nicht weiß, kann ich überhaupt eigentlich zwar jede Kritik unterschreiben, aber überhaupt keine praktischen Schlüsse draus ziehen, die übrigens ja jetzt auch erstmal gar nicht anstehen, aber nur aus purer, wie soll man sagen, Machtlosigkeit. Das ist ein falscher Gedankengang. Da macht man aus der Kritik dann ein, ja, es ist alles furchtbar, es wäre gut, wenn es besser wäre, wie könnten das dann aussehen? Mehr wird aus dem ganzen Imperativ, der das so praktisch daherkommt, sonst kann ich in der Welt nichts umwälzen, ist genau das Gegenteil vom praktischen Bedarf nach Umwälzung. Wenn ich sage, aber hinten nach, was dann? Das ist nur ein riesengroßes Aber. Oder eben dies, so ein, soll man sagen, eine schöne Utopie, die man sich entwirft. Und mit Utopien habe ich es jedenfalls nicht.
Da möchte ich was dazu sagen, obwohl es vielleicht sehr pathetisch klingt. Aber wenn man das hinhört, diese Kritik, ja, die jetzt gegangen ist, es ging immer um, es klingt abstrakt, Lohnverhältnis, Arbeit gegen Geld und so. Aber worüber hat er geredet die ganze Zeit? Dass die Leute nichts zu beißen haben, dass die kleine wohnen, die können die Miete zahlen, die können ihre Leben, also mit Leben über Leben und Tod, wenn ich das sehr, also überdramatisch, aber wirklich existenzielle Fragen. Und wir haben gesehen, dass der Kapitalismus nichts, also ein Dreck schert um die Lebensqualität der Leute. Ja? Gut. Also wenn man das weiß und man weiß, dass es eine Notwendigkeit ist, dass das Kapital den Leuten so mies behandelt, dann ergibt sich, glaube ich, wenn man das ernst nimmt, aha, wir brauchen also irgendwie an Lebensmittel zu kommen. Wie wäre das? Das klingt sehr banal, aber ich habe den Eindruck, dass Ihre Frage so ein bisschen kokettiert hat, und einfach nicht dieses Basis, wie sagt man dann, der Erpressungsverhältnis. Also mir reicht es, nicht mehr erpresst zu werden, sondern an irgendwelche Reichtum zu kommen. Und ob es eine Porsche sein muss oder eine Krawatte oder was weiß ich, das kann man gerne in 20 Jahren.
Können wir mal ein Erpressungsverhältnis live darstellen?
Was?
Sollen wir mal ein Erpressungsverhältnis an mir live darstellen?
Also man kann es auch an mir machen, an jeder von uns.
Ja, dann weiß ich nicht, worüber wir hier reden. Mein Lohnniveau ist ungefähr das von 2000. Die Kosten sind davongelaufen. Im Prinzip stehe ich jetzt vor einem totalen Desaster. Lebe nicht über meine Verhältnisse. Muss mich jeden Tag von meinem Chef da unter Druck setzen lassen. 7 Tage in der Woche, 60 Stunden Arbeitszeit, 12 Stunden an jedem späten Wochenende. Und da erzählt mir ja von irgendwelchen Kritiken an Systemen, die da irgendwo nicht mehr vorhanden sind oder die ja lächerlich dargestellt werden. Die Prinzipien ist doch jetzt, dass wir jetzt momentan damit zu kämpfen in unserer Firma, brutal erpresst zu werden mit diesen Leistungslohnsystemen. So rucki-zucki, ab Januar Startlei gemacht werden, da werden keine Vorbereitungen getroffen. Im Prinzip ist ja genau das, was Sie da vorne gesagt haben, dass wir in einer Art Gruppenverhältnis zu diesem Leistungslohn gezwungen, regelrecht gezwungen werden sollen und im Prinzip kaum uns eine Chance haben, dagegen zu wehren. So, das Schlimme dabei ist, dass die wenigsten Leute bereit sind, sich dagegen aufzulehnen oder die Sache so zu betrachten, dass sie wirklich da im Endeffekt erkennen, dass sie weniger gelohnt, wirklich echt weniger Geld monatlich in der Tasche haben und dafür extrem viel mehr leisten müssen. Und diese Verschleißerscheinungen, die machen sich jetzt schon bemerkbar, dass die Mitarbeiter, die so die Ende 40 bis 52, 53 enorme Probleme mit Tatprobleme haben, Eventprobleme, kommen. Also mit einer Regenerierung ist in diesem System, was uns da oft trainiert wurde, mit einer 7-Tage-Woche in vier Schichten, überhaupt nicht mehr dran zu denken. Und wenn jemand sagt, hier, na hallo, endlich mal Jahresurlaub, und da denkt man dran, sich zu erholen, da ist man fix und fertig ausgebrannt, dann merkt man nicht, wie die drei Wochen rumgehen. Und vom Prinzip ist man Familie am Ende, man braucht keine Familie mehr, weil man sich nur noch in der Firma aufhält. Die Freizeit ist beschränkt auf die Tage, die zwischen den Schichten stehen. Und man hat keine Freunde mehr, weil die an den Tagen, wo andere normal frei haben, dagegen arbeiten. Und Freizeit, wie zum Beispiel Sportvereine oder so, braucht man auch nicht. Man wird gesellschaftlich genauso ausgeschlossen, als wenn man vom Prinzip man kann sich nichts mehr gönnen, nichts mehr leisten und vom Prinzip wird man nur noch systematisch gearbeitet. Das ist eine Systematik, also persönlich empfinde ich die Sache so schlimmer wie zur Jahrhundertwende im Frühkapitalismus ganz ungewöhnlich. Ja. Also wie gesagt, wir reden hier von Sachen, die leider tagtäglich praktiziert werden und da braucht nicht über den Sinn von Kritiken zu reden. Vom Prinzip ist uns damit geholfen, wenn wir Argumente kriegen von Fachleuten, die uns das sparen oder eine Möglichkeit einräumen, uns gegen diese ganze Systematik effektiv zu wehren.
Ja, aber da ist doch das Problem.
Das heißt ja Gegenargumente, ne? Und da brauche ich ja wirklich ein paar.
Brauchst du eine Gegenmacht?
Nein, die brauche ich aber, um da anzutreten, das zu machen. Dafür war auch schon okay.
Achso, ja.
Deswegen sage ich, ich bin ja eine Leitdarstellung für die ganze Systematik, die er kommt, dass
ich
genau so geschildert habe, dass
sie
eigentlich
das
real existiert.
Das ist ja beim eigentlich die Fortsetzung, das Thema und die Gewerkschaft und der Sozialstaat, das ist eigentlich das Eck, wo es darum geht, so und wie gibt es das? Wie, Sie haben es ja jetzt nochmal aufgeführt, so ein Tableau, wie es zugeht, auch die relative Machtlosigkeit, eben die Betroffenheit und so weiter und so fort. Und zwar eben für einen Menschen, der sagt, er war eigentlich in normalen Lohnumständen. Genau. Er gehört ja gar nicht zu denen, wo es heißt, das sind aber die, da weiß man schon, die sind ganz, ganz unten. So, und dann ist ja die Frage, wie das, warum, wenn das schon vom Kapital her so systematisch ist. Was macht die Gewerkschaft? Wie stellt die sich dazu? Hat sie dagegen einzuwenden, ist sie vielleicht ein Mitorganisator solcher Verhältnisse? So, ja, die Frage, die will ich halt beim nächsten Mal behandeln, da können wir auch gern die Frage was folgt da draus? Aber dann eben mehr in dem Sinne, aha, so geht's also hier zu, deswegen ist das so. Und da spielen Gewerkschaft und Sozialstaat eine entscheidende Rolle, weil ohne einerseits Stiftung von sozialem Frieden mitmachen, ohne sich als diejenigen, die es auszuhalten haben, drunter beugen, sich dem fügen und ohne auf der anderen Seite eine Staatsgewalt, die sagt, sie passt drauf auf, sie will diese Verhältnisse, sie organisiert sie mit und sie beaufsichtigt sie mit. Also ohne Gewerkschaft, und ihre Sünden und ohne einen Sozialstaat, der das alles absichert und mit einrichtet, funktionieren diese Verhältnisse nicht. Mit denen funktionieren sie aber offenbar ungefähr so, wie Sie es nochmal beschrieben haben. Also vertagen wir es aufs nächste Mal. Also ich hoffe, dass dann die jetzt eben angefragt haben, wiederkommen. Ich schaue, dass wir dann beim nächsten Mal vielleicht mehr Zeit zum Diskutieren haben. Fasse mich kürzer. Ich hoffe, es geht.